Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück. Es ist der 20. Februar, 18.14 Uhr. Wir sind beide völlig auskuriert, wohl ernährt, wohl erholt. Kommen wir aus unseren 2,5 Wochen Urlaub quasi. Naja, ist eigentlich Bullshit. Also ich komme von der Baustelle und Willi kommt von der Arbeit gerade live. Aber wir haben uns dann wieder geschafft, hier zusammenzusetzen, jetzt aus der neuen Wohnung. Deswegen ein wenig Hall ist auf der Stimme. Das liegt nicht daran, weil ich jetzt hier den Gospelchor begleiten möchte, sondern weil einfach das Büro gerade noch eine Baustelle ist. Aber wir sind in der neuen Bude seit 4 Tagen und Willi ist wieder gesund, oder?
Ich würde sagen, seit gestern offiziell. Ich habe das immer daran getestet. Ich habe dann versucht, spazieren zu gehen. Und gestern ging wieder, ohne dass ich danach so in so einem Schweißausbruch geendet bin.
Shit, Mann.
Ja.
Aber erzähl mal, was, es kam quasi, es wurde dir angetragen quasi. Und dann einfach, wie ist es verlaufen?
Ich weiß nicht, was es war. Ich war nicht beim Arzt, habe keine Tests gemacht. Wahrscheinlich war es irgendwie Covid, Bronchitis, Angina, in your face, alles. Keine Ahnung, einfach mal random Begriffe. Vielleicht war es auch einfach eine Erkältung. Und typischer Verlauf, Nase ist irgendwann zu, so ein bisschen Husten, Halskratzen. Das ging dann so von, lass mich nicht lügen, sagen wir mal Mittwoch, Donnerstag vor 2 Wochen, vielleicht vor 2,5, ging es los. Dann war es Wochenende irgendwie chillen angesagt, schön auskuriert, bla bla bla, aber irgendwie war es Montag noch nicht so richtig weg. Ich habe dann wieder gearbeitet und auf der Arbeit war so die Hölle los, aber es auf einmal so quasi, die Hölle ist eingefroren, alles war ganz schlimm und ich war quasi 5 Tage am Stück fast 24 Stunden Stress gehabt. Also jeden Tag. War einfach komplett schlimm.
Und warte, wenn die Hölle zufriert, ist es dann nicht eigentlich easy? Warte mal, wenn die Hölle zufriert, ist das ein positiver oder negativer Stichwort?
Ich habe keine Sprichwort. Kennst du das einfach so, irgendwelche Sachen droppst? Einfach in der Hoffnung, es passt.
Ich bin nur überlegt, wenn die Hölle zufriert, dann sind ja eigentlich alle Bösen eingefroren. Oder ist die Hölle dann zugefroren und alle Bösen kommen an die Erde?
Das
weil
dachte ich
dann
irgendwie, dass das heißt.
Vielleicht so.
Oder es ist passiert das Unerwartete, das etwas Unerwartetes, womit keiner rechnet, worauf keiner vorbereitet ist.
Theologen und Theologinnen, meldet euch und erklärt uns, was da passiert in der Hölle.
Genau. Na, jedenfalls war es ganz, ganz schlimm. Ich war eine Woche lang quasi dauerhaft unter Stress. Und
plus krank.
Ja, so halb krank. Jetzt das wird so.
Oder da war es schon wieder okay
eigentlich. Da war es okay, aber dann auf einmal, gut, Wochenende kommt. Wochenende war auch noch irgendwie ein bisschen Arbeitsstress. Auf jeden Fall, irgendwann sonntags ging es dann einigermaßen. Ich habe kurz durchgeatmet und auf einmal gemerkt, so alles, was ich vorher auskuriert hatte, war dreimal so stark wieder zurück. Also ging es dann mit Fieber und so wieder weiter. Und da war die Umzugswoche tatsächlich. Und da war es also Wochenende, Montag war es halt ganz, ganz schlimm. Da war so Peak. Und da habe ich gedacht, okay, das sind so 4 Tage, wird schon irgendwie wieder weggehen. Aber
ab Dienstag haben wir geschrieben, ne? Dienstag war so ein bisschen Countdown, wo wir so gesagt haben, okay, mal gucken, ob es funktioniert.
Ja, ja. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ja, es wird besser. Aber nicht schnell, sondern es war so, jeden Tag ging es mir so ein bisschen besser, aber halt immer noch so, dass ich gemerkt habe, weiß nicht so, ich kann mich nicht an die Tage erinnern, aber gefühlt so am Dienstag war es halt so, du stehst halt auf, das ist die typische Kombination aus, beim Aufstehen merkst du so, dein Kopf wird auf einmal so ein bisschen dösig, war ein bisschen warm, dann gehst du 3-4 Schritte, merkst du, jeder Schritt macht so einen leichten Kopfschmerz hinten, so diese Geschichte und ja, das ging halt dann einfach jeden Tag, wie gesagt, ein bisschen, war es ein bisschen weniger schlimm, ein bisschen weniger warm, ein bisschen weniger Kopfschmerz und so weiter. Aber so richtig, richtig gut, dass ich sage, ich kann mich jetzt auch wieder bewegen, kann spazieren gehen und so weiter, war es tatsächlich jetzt gestern Nachmittag.
Ja. Fuck.
Und ich habe halt,
das ist echt lang.
Und ich habe halt wirklich, man muss auch dazu sagen, ich habe, ich weiß nicht, seit Sonntag, also als der Arbeitsplatz so irgendwie rum war, ich habe jeden Tag locker bis 9:30 gepennt. Von abends 7, abends 10. Also ich bin abends um 10 ins Bett gefühlt, also super früh. Und habe auch durchgepennt bis 9, 10. Also es war halt so, ich habe wirklich alles getan, so im Sinne von, okay, du schläfst jetzt aus, dass eben aus, also dass Schlaf nicht das Thema ist, was dich von der Genesung irgendwie abhält. Ja, aber es hat sich einfach ewig lang gezogen. Und ich meine, oh Wunder, ich glaube, wenn man Sachen verschleppt, kommen sie halt schlimmer wieder. Das ist meine These.
Naja. Und das ist ja immer so ein bisschen, ich merke das jetzt auch mit dem Umzug und ich merke das, also ich muss da immer dran denken an die, meine UPP hier, meine Abschlussprüfung im Ref, wo man einfach, wenn man so hart am Stresslimit quasi war, man wusste so, okay, nächste Woche darf ich nicht krank werden, das geht einfach nicht so. Krankheit, chill mal. Das ist ja ganz witzig, wie der Körper dann auch ohne Medikamente eigentlich das hinkriegt, den Körper so im Griff zu halten, so nach dem Motto, dass der Geist dann so sagt, so, eine Woche gib mir noch. Ich muss hier noch eine Woche irgendwie arbeiten. Noch ist hier Fight und noch nicht Flight, so ja, ungefähr. Ja. Und dann in der Woche, dann kannst du mich richtig da niederraffen. Den Deal machen wir jetzt, den Deal mit dem Teufel, weil die Hölle zugefroren ist. dann sagt so, schenk mir noch eine Woche. Und dann, dafür kriegst du das Dreifache. Ja, und das ist, ich habe das Gefühl, ich bin auch seit, ich weiß gar nicht, seit der SV-Fahrt vor einer Woche,
ja,
vor einer Woche, spüre ich so ein bisschen irgendwie den Hals und ist alles so ein bisschen nervig und man schwitzt so schneller und so, also diese klassischen Anzeichen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, so, deswegen war das jetzt vollkommen in Ordnung, aber ich bin mal gespannt. Jetzt gerade ist es relativ gut. Entweder ist jetzt das Blöde so, wenn die Schule losgeht, dann ist so, ja, schade, ich bin krank über Karneval, ja, na toll. Ja. Also über Karneval krank geworden, einer von den Doofen. Nein, aber ich glaube, es wird sich wieder, es wird nicht ausbrechen. Aber ich merke, dass der ganze Umzug, trotz dieser Krankheitssymptome quasi, die waren dann einfach nicht da. Ja, das ist so witzig, wie das dann funktioniert.
Ja, das ist gut, weil so ein Umzug dann, das willst du ja auch, das kannst du ja nicht verschieben, großartig. Das ist ja nichts mit, ja, aber ich fühle mich heute nicht gut.
So, stell dir mal deine Symptome vor,
ja,
von dem Montag am Umzugstag. Das ist dann so, ja, well, was soll ich tun?
Ja,
das genau. Geht einfach dann nicht, ne?
Ja. Das war auch für mich so, ich hatte auch so, muss ich zugeben, so ab Dienstag hatte ich so einen Stress auch, deswegen. Also ich habe mich selber gestresst, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, los, Körper, werd gesund, verdammte Scheiße, du musst am Freitag performen. So, ich habe jeden Tag bin ich schlafen gegangen so und habe mir gedacht, warte mal, sollst du nicht vielleicht früher schlafen, länger schlafen, dann noch so Kamillentee mit Honig reingeballert und alles, was ging.
So O-Saft gekauft und so.
Ja, ich habe wirklich, diesmal habe ich sogar mit harten Bandagen gekämpft, normalerweise lasse ich das einfach über mich ergehen. Diesmal hatte ich hatte Hustenbonbons, ich hatte Nasenspray, ich hatte so Creme zum Einreiben, ich hatte sogar Hustenlöser. Weil es so schlimm war,
oh.
Ich hatte so Zeug, so Tabletten, die du morgens in so Wasser auflöst oder trinkst und danach geht's richtig los und danach fängt der Husten so richtig krass an und dann habe ich so einen ganzen Schleim ausgehustet. Piep! Schnell noch zensiert. Ja, es hat alles nichts gebracht.
Ja, um da dann überzuleiten, ich kann das total verstehen, mir wird's genauso gehen, aber du weißt natürlich, dass du da überhaupt dich nicht irgendwie das schlecht fühlen musst und so, aber ich weiß, dass, natürlich ist es normal, dass man das dann irgendwie so denkt. Und ich bin dann so am Donnerstag bin ich dann auch ein bisschen nervös geworden, weil vorher war es immer so, ja, pass auf, der Umzug war ursprünglich mal mit Willi zu zweit geplant. Was für eine dumme Idee das gewesen wäre. Alter Falter, das wäre einfach die dümmste Idee meines Lebens gewesen. Aber das habe ich ja dann doch relativ früh, vor einem Monat ja immerhin, ja, oder so, dann schon gerafft, okay, vielleicht macht es doch Sinn, nochmal darüber nachzudenken. Aber trotzdem war in meinem Kopf immer so, okay, du hast den ekelhaften Packschrank, du hast das Bett, das sind die fiesen Items, so die es gibt, so Waschmaschinen und so, das ist ja alles, geht, ne, das ist kein Problem. Aber diese fetten Riesenobjekte, die einfach schwer sind. Und dann dachte ich so, okay, wenn Willi da ist, kein Problem, alles andere ist nur Kisten schleppen das kriegt jeder hin und das ist kein Problem. Ja, pack ich halt nicht so schwer und dann ist das alles gar kein Problem. Und dann da habe ich so festgestellt, irgendwie habe ich fast nur irgendwie Mädels jetzt eingeladen, die mir helfen, also irgendwie von den Leichtathletinnen und so, die Jungs waren alle irgendwie so, ja, ich muss arbeiten, ja, ich muss das und so. Ja. Da war ich so, okay. Dann habe ich auch schnell Max hier vom Leichtathletik, mein Co-Trainer gefragt, noch einen anderen Leichtathletik, den Sven. Und die haben dann mir noch so ein bisschen den Arsch gerettet, dass die noch da waren. Obwohl das Coole war, hier Lin, weißt du noch, von Lin und Joscha, die Handballer. Lin ist so eine Maschine, das war so witzig. Die hat einfach die ganze Zeit so, wer hat dieses Ding denn alleine runtergetragen? Ja, es war Lin. Ach so, okay. Ja. Und wir haben es quasi nicht geschafft. Und Chiara ist immer noch ganz begeistert von ihr, weil sie so eine Maschine war. Und den Umzug quasi alleine sowas, so die Waschmaschine auf der einen Schulter, den Packschrank auf der anderen so gefühlt. Das war sehr, sehr große Hilfe. Und so hat es insgesamt dann super, super gut funktioniert.
Weil Lin alles gecarried hat.
Genau, ja, weil es war insgesamt ein super Team. Also es war das Schöne, dass das war ja so ein bisschen mein Ziel. Ich wollte einfach nicht jeden fragen so. Mhm. Natürlich hast du immer Quellen, kannst du tausend Leute fragen. Ich hätte theoretisch in meinem LK fragen können und so. Da wären bestimmt irgendwie 5 Leute vorbeigekommen zum Spaß. Einfach so, ne? Aber ich wollte halt nur Leute fragen, wo ich weiß, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich die ausbeute, so ein bisschen. Mhm. Was heißt schlecht? Also ich hatte natürlich todesschlechtes Gewissen, weil ich einfach noch nie Leute so um Hilfe gebeten habe. Mhm. Das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie, dass man so sagt, hey, ich kann das jetzt nicht alleine, kannst du bitte helfen? Und wenn du nicht hilfst, habe ich ein großes Problem. So dem anderen so diesen Druck schon zu machen. Quasi. Natürlich ist das alles nur in meinem Kopf, ne? Das spürt ja kein anderer so, hoffentlich, denke ich mal. Und das war schon komisch. Und dann war für mich aber klar, okay, ich frage nur Leute, wo ich absolut kein schlechtes Gewissen habe und ich weiß, das wird irgendwie nett und ich verkaufe es dann eher, als wir haben eine nette Zeit zusammen und so sehe ich das für mich irgendwie. Und deswegen war es super, super cool, weil du bei keinem irgendwie dachtest, kann ich jetzt den beiden das überlassen, sondern ich konnte denen irgendwie, dann haben hier zwei, drei Leute den Tisch aufgebaut und weißt du, bei, wenn ich jetzt irgendwie Chiara noch irgendwelche Homies gefragt hätte, so von sich auf dem Studium, die irgendwie beide nicht mehr so richtig kennen und so, dann hätte ich mir so gedacht, ah, die bauen das bestimmt nicht richtig auf und ah, keine Ahnung, was damit, die passen bestimmt da nicht auf oder keine Ahnung, kriegen die das hin und oh, weiß nicht. Also auch total dumme Gedanken, aber allein um diese Gedanken auszuschalten, war es halt total cool, das quasi nur mit Leuten zu machen, wo man weiß, das wird einfach super nett und super gut. Und deswegen war es ein sehr, sehr schöner, sau anstrengender, aber schöner Tag eigentlich. Und es war immer noch die beste Idee, den Transporter 2 Tage zu mieten. Es ist einfach, ich kann es nur empfehlen, weil am nächsten Tag sind wir dann nochmal zu IKEA gefahren und dann haben wir abends den Transporter irgendwie um 9 zurückgebracht und wir haben den echt die ganze Zeit noch gut gebrauchen können. Also wie soll ich sagen, am Umzugstag selbst hat, glaube ich, alles einwandfrei funktioniert. Ich glaube, es gab nichts, was irgendwie ein Problem war, bis auf das Bett so ein bisschen, weil es einfach so unhandlich, so schwer, ekelhaft war. Das Gute war, ich habe mit Chiara vorher so geile Tragegurte bestellt, eigentlich für uns beide. Also das war kein
Hinten,
sondern das war nur so, weil wir gesagt haben, wir holen uns coole Handschuhe und holen uns gut. Und dann hat man diese Gurte und die gehen halt über den Rücken so über Kreuz, dann hast du so eine Schnur quasi und die ist beim anderen auch verbunden mit der Weste. Du hast wie so quasi so zwei Westen an und die sind so zwei Seile verbunden. Und damit habe ich das mit das Bett mit Max quasi ein bisschen runtergetragen und drei Leute haben so stabilisiert. Aha. Und es war schon okay, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie habe ich das damals mit Chiara / diesem einen Nachbarn, der dann irgendwie, weil Chiara so geweint hat im Treppenhaus, weil es so schwer war, wie habe ich das jemals hochgetragen mit einer anderen Person alleine? Keine Ahnung, ich war mal irgendwann stärker, glaube ich. Und das war echt der einzige Krampf, weil wir haben, glaube ich, 2 Stunden gebraucht, um das Bett von alles vom Bett ist abgebaut und unten im Auto. Waren bestimmt 2 Stündchen.
Krass, okay.
Und das Gute war, wir hatten dann hier eine Crew und da eine Crew. Das heißt, hier wurde schon was gemacht und es war so ein bisschen Arbeitsteilung und deswegen war es super gut. Ja, und dann abends saßen wir noch kurz hier zusammen, ein bisschen Kürbissuppe gegessen und wir haben dann angefangen, so ein bisschen aufzubauen. Und wir mussten dann halt, das habe ich ja vorher immer gesagt, dass wir eigentlich was ganz Cooles, dass wir ohne viele Möbel eigentlich umziehen und eigentlich nicht viel brauchen. Was aber so ein bisschen gefehlt hat, um halt gut ausräumen zu können, weil so hier im Büro, da kann man sich mit allem Zeit lassen. Aber wir hatten halt keinen Vorratsschrank so richtig. Und das ist halt das, wo man sagt, okay, wir haben jetzt einfach noch 5 Umzugskisten hier mit Chiaras Krams. So.
Linsen, Granola.
Nüsse. Ja, genau. So einfach so, wo man sagt, so, ja gut, das muss halt. Wir hatten einen Umzugskarton voller Tee. Einen Umzugskarton komplett voller Tee. Ja, so, und dann ist die Frage, wo packt man einen Umzugskarton voller Tee hin, wenn man keinen Stauraum hat? Klar. Deswegen haben wir halt immer noch so ein bisschen Kistenchaos hier. Haben wir dann an dem Tag drauf quasi alles so irgendwie bekommen, was wir wollten. Und das war wirklich noch mal viel schlimmer als der Tag davor, weil da hat man wieder gemerkt, wie krass toll das war mit den Helfern und Helferinnen, weil das habe ich vorher noch nie so erlebt, dass man so dachte, okay, ich schleppe jetzt hier das schwerste Ding, man möchte ja bei den schwersten Sachen so dabei sein, weil man das will ja nicht abgeben, weil man denkt, okay, ich kommandiere jetzt nicht hier rum, sondern man macht das so. Und wenn man das dann so hochträgt, sind auf einmal diese Pax-Glastüren schon in der Wohnung oben und denkt so, hä, wir sind in die Wohnung gekommen? Ja. So, ja, die haben wir hochgetragen. Und ich so, das ist so toll, dass man einfach mal kurz sich hinguckt und auf einmal passieren Dinge. Und es ist einfach wunderschön gewesen. Und genau das hat am nächsten Tag gefehlt, weil da waren wir halt zu zweit mit dem Transporter bei IKEA und haben mir diese fetten Vorratsschrank-Sachen und so geholt. Und das Problem war, wir hatten dann keinen Pöllerschlüssel mehr, um so einen Pöller rauszumachen, mit dem man, wo man dann mit dem Transporter direkt vor die Tür fahren kann. Bedeutet, Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben bestimmt 2,5 Stunden ausgeladen oder so.
Okay.
Und das halt, und Chiara war schon völlig durch und die Sachen waren so schwer, dass ich die quasi fast alleine tragen musste immer und so. Und das war immer so, hat es geregnet, es war dunkel. Oh. Ich wusste, ich muss den Transporter heute noch zurückbringen und so. Das war wirklich Horror, wo man gemerkt hat, krass, wenn da 2 Leute mehr dabei gewesen wären, wäre es so viel chilliger gewesen.
Ja.
Aber was wirklich der MVP war, neben Lynn, war der MVP auf jeden Fall dieses, so ein Rollbrett, weißt du, wo man immer denkt, man könnte damit Skateboard fahren, aber sich dann voll hinlegt, weil man dann nicht gut Skateboard fahren kann. weil das, Alter, du kannst so gut darauf stapeln, wir haben so viele Päckchen da drauf gepackt und man konnte das so gut schieben und das ist wirklich super MVP gewesen, das war echt, echt der Hammer. Und ja, das so diese beiden Tage mal abgerissen, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe und ansonsten sind wir seitdem echt dabei, auszuräumen, aufzubauen. Und wir sind echt, also ich merke es immer so, das ist wie die SV-Fahrt, wo ich dir gleich noch von erzählen kann. Ich schaffe es so abends mal kurz aufs Handy zu gucken. Mhm, meine Schülerinnen aus dem Pedder-LK sind völlig nervös, schreiben mir irgendwelche Fragen über die Vorabi-Klausur am Freitag. Versuche ich noch irgendwie zu beantworten. Ja, ja. Und keine Ahnung, mehr schaffe ich nicht. Versuche noch irgendwie so einigermaßen Leuten zu antworten. Ja, ja. Und ansonsten ist es gerade wirklich so, ich wach gegen 5:30 oder so auf und wir gehen so gegen 10:30 pennen. Ja, und dazwischen ist nur Hustle. Also es ist echt krass. Es ist wirklich krass, dass wir auch noch gar nicht so mal uns nur mal kurz hingesetzt haben und einfach mal so da waren. Noch gar nicht. Noch nullo, zero. Und das ist halt echt krass, weil wir mittlerweile Freitag sind wir umgezogen, Samstag, Sonntag, heute haben wir Montag. Und Chiara muss morgen wieder arbeiten. Mhm. Ich werde morgen wahrscheinlich ein bisschen den Keller machen. Wir müssen morgen noch die alte Bude einigermaßen wohnlich machen. Wir müssen Sperrmüll anmelden. Da muss noch ganz viel, müssen noch ein paar Möbel weg. Deswegen ist es, also ich frage mich, wie Leute umziehen, die nicht eine Woche frei haben gefühlt. Ja. Also wie macht man das? Ist es völliger Wahnsinn. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste diesem Chaos morgens zur Arbeit gehen, dann irgendwie wieder nach Hause kommen, dann hätte ich irgendwie so ein Zeitfenster von 2 Stunden, 3 Stunden nach der Arbeit, wo ich schon völlig fertig bin, um hier noch Kram zu regeln. Das ist ja völliger Wahnsinn. Also es war die beste Entscheidung, das über Karneval zu machen. Und man kriegt weniger Nachrichten, weil weniger Leute so sagen, so, hey, was ist damit und so, weil alle schön betrunken in irgendwelchen Gassen liegen, muss ich nicht so viel kommunizieren.
Ja, klar.
Ja, das ist echt, also es ist so zeitaufwendig, ist völliger Wahnsinn.
Das ist gut.
Weißt du, dass wir es auch cool machen wollen? Keine Ahnung.
Ja, das Gute ist, wenn so 3 Monate zurückblickst, wirst dir vorkommen, wie als wärst du an einem Tag passiert. True. Das ist geil. Ja, also, wenn ich jetzt auch so zurückdenke an den Umzug, wie lange hat es gedauert, bis ich alle Möbel dabei zusammen hatte? Wie lange hat es gedauert, bis alles irgendwie stand und alles ausgepackt war? Monate gedauert, gefühlt. Mm. Aber es kommt mir jetzt im Nachhinein so, als wäre es so ein halber Tag gewesen. Deswegen, man vergisst.
Ja, voll. Was auch richtig witzig ist, ich merke das von dem ganzen Schraubenzieher benutzen und von den vielen schweren Heben. Ich kann meine Hände nicht mehr so richtig bewegen. Es ist so, wie so, als wenn ich schon so diese Form von einer Faust, weil da nur so ein Schraubenzieher irgendwie reinpasst. Also es ist witzige Dinge passieren hier auf jeden Fall.
Geil. Aber wie lange hast du jetzt noch frei oder noch morgen?
Genau, ich habe morgen noch frei und Mittwoch ist pädagogischer Tag am HBG. Das ist ganz chillig, da muss ich halt nicht vorbereiten, aber bin ich trotzdem halt den ganzen Tag in der Schule. Deswegen also zeitlich jetzt nicht chillig. Und Donnerstag habe ich ja wieder erst zur 9. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall vormittags noch ein bisschen was machen und muss halt auch wenig Unterricht vorbereiten. Ja. Wir haben den Donnerstagmorgen haben wir Ummeldungstermin hier in Mülheim. Meine Mama hat Geburtstag, das heißt, da muss ich auch vor der Schule mal kurz vorbeifahren. Und Freitag schreibt meine LK, mein Pädagog-LK Vorabi, das heißt, da muss ich auch nur Bio-LK planen. Ja, ja. Das heißt, ich muss morgen 4 Stunden Unterricht planen, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann ist schon wieder Wochenende, das heißt, spätestens Sonntagabend, glaube ich, ist alles ziemlich ready hier.
Sehr cool. Wie war es das erste Mal in der Wohnung zu pennen?
Voll cool.
Ja.
Also, ist wirklich voll cool, weil wir ja hier so offen reingucken und dann ist es schon ganz geil, wenn du dann irgendwie im Bett liegst und denkst so, das sieht schön aus.
Nice.
So, weil wir hatten ja vorher das unterm Dach und da hatten wir keine Chance, irgendwie mal großartig irgendwie aus dem Fenster zu gucken. Da hast du halt einfach nur so. Also wenn du lagst, wenn du lagst, hast du halt diese hohen Fenster, also diese Fenster gehabt, die so im Altbaumäßig irgendwie weiter oben sind, hast halt nicht rausgeguckt.
Ja, klar.
So. Oder jetzt hier im Büro, denke ich mir so, cool, ich sehe einfach, ich kann rausgucken im Sitzen. Ja, und das kannte ich halt vorher nicht durch den Altbau sozusagen. Und deswegen super cool, auf jeden Fall.
Nice, aber du hast gesagt, ihr habt noch gar nicht so die Ruhe gefunden. Das heißt, wahrscheinlich fühlt sich das immer noch komisch an.
Irgendwie. Voll.
Ja.
Und das Schlafen fühlt sich eher an wie, okay, ich muss jetzt schlafen, damit ich morgen früh aufstehen kann, damit wir möglichst früh zu Ikea fahren, damit das und das passiert. Ich muss dann mich ummelden, ich muss da die Wohnung klarschiff machen. Um 9.30 Uhr kommt der Hausmeister, da muss das passieren. Und so, das ist so, meine To-Do-Liste ist einfach irgendwie 15 Punkte lang für morgen. Und ich denke mir so, oh Gott, wie soll das funktionieren? Also, so, weißt du, alte Fritzbox zurückschicken. Mhm. Weil solche Kleinigkeiten, so eine Scheiße irgendwie. Das ist, das ist gerade, was mich einnimmt. Aber das soll jetzt gar nicht jammern klingen, weil ich hoffe, das hört man auch so ein bisschen. Es macht auch ein bisschen Bock. Also es ist ja auch cool, weil man merkt so, okay, man macht sich das möglichst cool und es ist eben nicht so, okay, jetzt mal irgendwie schnell und keine Ahnung und dachte, das lassen wir mal, das ist egal, sondern wir haben bestimmt irgendwie 2 Stunden jetzt investiert, damit diese Schranktüren gerade sind und nicht verschoben und so. Alter, das ist die schlimmste Aufgabe. Ich bin irgendwann, da ist ein bisschen mein Vater in mir, das merke ich. Das, der ist auch nicht der geduldigste, wenn es um solche Sachen geht. Das weiß ich, erinnere mich noch mal an früher, wenn er so in der Waschmaschine war oder wenn wir irgendwas aufgebaut haben, dann kam immer irgendwann so ein kleiner Mini-Wutausbruch, wo er dann keinen Bock mehr hatte, wo ich dann so als Kind so übernommen habe und so, oh, ich probier mal so und so, wir machen mal einfach so. Das war auch kein Problem. Aber das habe ich auch ein bisschen in mir, dieses, ey, ich habe jetzt hier eine Viertelstunde versucht, diese eine Schranktür einzustellen. Ich habe 1000 andere zu tun. Ich raste völlig aus. Und das Gute ist, da ist Chiara dann da, die dann sagt, ich habe da auch keinen Bock drauf, aber ich bin kein Trottel wie du, deswegen mache ich das jetzt. das ist gut, ganz das praktisch. Ist gut, ja. Genau. Und ja, das ist gerade so das, was hier passiert. Das Coole ist, unsere größte, allergrößte Sorge war ja nicht nur, dass du krank wirst, sondern auch, dass man hier kein Essen bestellen kann, weil es so weit draußen ist, dass es hier kein gutes Essen gibt. Aber es gibt gute Diese, gibt vegane Pizza und so.
Nice.
Ich hatte auch schon Sorge. Da wären wir jetzt ein bisschen aufgeschmissen gewesen jetzt während des Umzugs.
Ja. Aber Küche steht ja schon drin, das heißt, ihr könnt ja eigentlich ganz normal kochen.
Ja, da stehen nur standen viele Kartons die letzten 2 Tage. Jetzt gerade können wir.
Ja, also ich könnte auf jeden Fall genug Tee trinken, das wissen wir jetzt ja alle.
Ey, Tee ohne Ende.
Ja, mega nice, mega nice. Ich bin gespannt, ob es jetzt bis zum Wochenende klappt und ob ihr dann auch mal so ein bisschen runterkommen könnt, weil die Deko-Phase beginnt, weil jetzt nach der Einräumphase kommt dann die Deko-Phase von wegen.
Aber da habe ich ja nichts mit zu tun.
Ja, denkst du. Alleine Erde schleppen vom Baumarkt und so ist halt nicht so geil, da muss
ich
schon.
Ja, ich glaube, Erde ist kein gutes Thema. Wir haben immer noch unsere Trauerfliegen-Problem. Chiara hat irgendwie vor 3 Monaten mal Erde gekauft und die war so infestet. Wir haben die sogar jetzt, also wir haben versucht, die vorher so kaputt zu machen, zu trocknen mit Niemöl, mit Sand draufkippen, alles, was man im Internet findet. Und dann, wir wollten es unbedingt vom Umzug raus haben, damit wir die Viecher nicht umziehen. Ja. Sie sind hier. Ja. Sie sind einfach Teil unseres Lebens geworden. Ich habe jetzt Haustiere. Ich habe jetzt einfach Trauerfliegen als Haustiere. Das ist jetzt einfach mein Ding. Das ist vor allem, war ich mal irgendwann in der Schule morgens, habe ich gemerkt, aus meiner Hosentasche oder irgendwie aus mir raus ist einfach so eine Trauerfliege gekommen. Ja, ist dann so um mich rumgekreist. Und ich sagte, ja, du begleitest mich jetzt mit zur Arbeit. Wir gehören zusammen.
Das ist wie bei Captain Alive in New York, war mal die Dame mit den Tauben. Du bist der
Mann mit den Fliegen. Ich dachte ja früher immer, dass der Herr der Fliegen, ich kenne das nicht, das ist glaube ich ja so ein Jugendbuch, das sollte in der Schule lesen. Und ich dachte immer, das wäre halt ein Typ, der halt super, so ein Gangster, so ein siffiger Bettler-Typ, der irgendwie die ganze Zeit so Fliegen um sich rum hat und diese Fliegen machen für ihn Dinge. Aber es hat glaube ich damit überhaupt gar nichts zu tun.
Toll, jetzt hast du mein Bild zerstört, weil das habe ich auch gedacht.
Exakt. Ja, aber ich glaube, es ist einfach so ein Gangleader, so ein jugendlicher Gangleader und das sind so obdachlose Kids oder so? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Deutschlehrer, meldet euch da. Ja. Jetzt haben wir schon Theologinnen und Theologen. Jetzt haben wir noch Deutschlehrer.
Ja, ich wollte sagen, ich hatte zwar jetzt während der Zeit, als ich krank war, viel Zeit im Internet zu verbringen. Aber die Themen habe ich jetzt nicht gecovert. Alles andere aber die Themen nicht.
Das ist eine sehr gute Überleitung, weil ich habe ja die letzten Tage nicht aus der Welt mitbekommen. Ich weiß, dass Karneval ist. Ich habe davon nicht viel mitbekommen. Übrigens an alle Leute, die meinten, du ziehst dein Karneval um, du Volltrottel. Das war die beste Entscheidung. Und es war nichts los. Es war gar nichts los. Es war das Beste. Die Möbelhäuser waren einigermaßen frei. Die Straßen waren völlig frei. Es war alles gar kein Problem. Es war mega cool. Ich kann das nur empfehlen. Man muss halt, glaube ich, nur aufpassen, dass halt nicht an dem Tag, wo man umzieht, ein Zug
bei
einem vor der Tür lang geht oder so. Aber das war wirklich super gut. Und ansonsten habe ich noch irgendwas mitbekommen, was jetzt am Wochenende war. Ich glaube, Biden ist heute in der Ukraine. Der lässt sich von Zelensky gerade so ein bisschen die Gegend zeigen. Und es gibt witzige Twitter-Videos, wo die beiden ziemlich cool durch die Gegend laufen, während irgendwie Fliegeralarm läuft und keine Ahnung und alle feiern so ein bisschen Biden auf einmal, obwohl er vorher irgendwie hart in der Kritik stand und dann merkt man, so einfach kann man dann auf einmal wieder der Coole sein, so zumindest für eine kurze Zeit, für die Twitter-Blase, aber I don't know. Das mehr habe ich nicht mitbekommen. Was passiert so?
Keine Ahnung. Das ist geil, ne? Wenn man so vorher so groß.
Ja.
Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, es war in Berlin war eine Wahl.
Oh ja, mit den 460 nicht gezählten Stimmen erst. Also das war ja schon die Wiederholung quasi, ne?
Ja, also wählen kann ich nicht, ne?
Nee, aber ich glaube, insgesamt war das dann, glaube ich, ganz gut, die zweite Wahl. Ich habe nur gehört, dass eigentlich alles dann gut, ganz gut gelaufen ist. Nur irgendwie gab es diese komischen 64 vergessenen Stimmenzettel.
Blöd,
passiert
blöd
halt mal.
Auch, ja.
Ups.
Ja, das waren die Twitter-Bots, die haben interveniert. Ja, genau, die ganze Welt ist voller Ballons. Also überall tauchen so weiße Ballons auf. Und
stimmt, dieser Alien-Scheiß. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Da war ich völlig raus aus dem Loop. Ich habe nur irgendwie so bei Twitter mal kurz gesehen. Also ich habe diese erste Nummer habe ich mitbekommen mit dem weißen Ballon. Und dann, dass die abgeschossen wurde. Ja. Und dass da irgendwie nicht nur Wettertechnik drin war, wohl, sondern irgendwie auch so Technik, um andere Dinge zu tun, whatever. Und dann gab es irgendwie die Tage darauf immer so, ah, jetzt ist wieder was abgeschossen oder wieder was aufgetaucht, da ist was aufgetaucht, da ist was aufgetaucht. Das ist alles, was ich weiß. What is it? Wem müssen wir Hallo sagen? Welche Aliens begrüßen uns?
Keine Ahnung. Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich habe das Gefühl gehabt, das ist so, jeder, der cool sein will, hat jetzt so einen Ballon über in seinem Land kleben. So. Also erst war es irgendwann in den USA, dann wurde es abgeschossen. Es war dann irgendwie auch, ich weiß nicht, ich glaube, es ist relativ safe, dass es irgendein chinesischer Ballon auch war.
Haben die nicht auch zugegeben? Haben die nicht
einfach gesagt, haben gesagt, das ist
ein Wetterballon, sorry, nur halt vom Kurs abgekommen oder so? Ne?
Sowas, ja. Dann auf einmal war irgendwie über Kanada so ein Ding, wurde auch abgeschossen. Dann irgendwo in Südamerika auch noch. Und dann hat China gesagt, hey, wir haben auch so einen Ballon. Was ist da los? Und dann war ich raus. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es gab dazu auch irgendwelche Dokumente, Pressekonferenzen, aber da habe ich irgendwie ausgeschaltet. Das,
Ich habe nur so ein witziges Twitter-Bild auf jeden Fall noch gesehen. So, von wegen, es ist immer schwer, solche Memes nachzuerzählen, aber es war so, how aliens see the world. Und dann war quasi alles blau, nur halt die USA quasi so, weil irgendwie komischerweise diese ganzen Alien-Funde und alles, was und Area 51 und der ganze Bullshit irgendwie immer in den USA ist und nirgendwo sonst. Und das fand ich nochmal eine lustige Vorstellung so, weil, also, dass es da irgendeine andere Lebensform in irgendeiner Form, keine Ahnung, was gibt, gehe ich mal von aus, dass irgendwie anderes Leben existiert, das vielleicht nicht so ist, wie wir uns Leben vorstellen und so, aber dass irgendwas da ist, so. Mhm. Und dann finde ich es immer witzig, wenn man sich dann wirklich so mit so menschlichem Verstand versucht vorzustellen, was eigentlich nicht vorstellbar ist, und das alles so menschlich erklärt. Also, dass man dann so denkt, so, ja klar, die kommen mit Ballons, natürlich. Die, also, oder das ist, keine Ahnung, die Pyramiden, das hat so eine Struktur auf jeden Fall von Aliens gebaut. Kornkreis, auf jeden Fall. Und die haben auf jeden Fall so Raumschifftechnologie, natürlich, weil wir uns Raumschiffe vorstellen können, dass die 1000 andere Möglichkeiten haben könnten, also dass wir die gar nicht sehen könnten, weil es irgendwie bakteriell ist, whatever. So, das finde ich immer so witzig, dass man alles dann mit dieser menschlichen Schablone dann so sagt, guck mal, da ist ein Tic-Tac am Himmel und das ist auf jeden Fall ein Alien. Ja, ich bin mir ganz sicher. Und das finde ich immer witzig.
Ich habe halt, also zwei Gedanken dazu. Der erste war halt, ich glaube, da einfach gefühlt hat irgendwer so eine Radareinstellung geändert, was auch immer man nutzt, um das zu messen. Oh, wir gucken jetzt auch mal so ein bisschen weiter hoch, was da noch so rumfliegt. So, oh ja, so Ballons überall, Wetterballons, irgendwelche Uni-Sachen. Also irgendeine Uni hat auch gesagt, hey, ihr habt unser Projekt abgeschossen, ihr Spackos. Also, ich glaube, das ist so ein Thema, vielleicht so ein bisschen einfach, man merkt ja, die ganze Welt ist ein bisschen so aufgeheizt, so, vielleicht glaube ich, okay, lass mal ein bisschen gucken, was so abgeht.
I don't know. Ich hatte das Gefühl, so böse war das nicht, oder? Also, ich habe immer das Gefühl, alle haben es ein bisschen mit Humor genommen, oder war das dann schon so, dass man so dachte, ey, China, mach mal nicht und hört mal auf und so, oder war das schon so ein bisschen witzig auch?
Keine Ahnung. Also kommt davon, glaube ich, welcher Bubble du gerade irgendwie guckst.
Ja.
Aber das nur dazu und zu dem Thema Aliens an sich. Hatte ich ein spannendes Video zugeguckt, wo einfach jemand so gesagt hat, hey, warte mal, wir Menschen würden ja auch nicht uns selbst irgendwie durchs Weltall schicken. So, unsere Körper sind gar nicht so gut gemacht dafür. Wir würden ja, würden ja wahrscheinlich irgendwelche Roboter oder irgendeine AI von uns rumschicken, die dann erforscht und Daten zurücksendet, so.
So wie unsere Satelliten jetzt schon, sozusagen.
Und dann war es halt auch so, ja, okay, wahrscheinlich. Und wir würden es ja auch nicht offensichtlich machen, so würden es ja versuchen reinzusneaken. So. Wenn wir irgendwas entdecken, würden wir versuchen, okay, erstmal unentdeckt bleiben und so ein bisschen ausspähen und so und Informationen sammeln.
Marvel Secret Invasion.
Ja, genau, deswegen wäre es halt voll doof, wenn du voll die smarte so Alien-Spezies bist, zu sagen, hey, wir kommen direkt und machen so Independence Day mal so ein dickes Raumschiff über euch und gucken, dass Will Smith es nicht ins Gesicht schlägt. So. das nur so als Gedanke.
Ja.
I don't know.
Ja. Ja. Ich finde es auch immer witzig, darüber einfach zu lesen. Ich finde es irgendwie immer, ja,
immer ganz, ganz lustig. Was richtig geil war, was ich letztens erfahren ist, kennst du dieses Bild von dem Sonnensystem, wie so die Sonne quasi durchs Weltall fliegt und die alle Planeten so quasi so um die Sonne herumkreisen, also ganz normal Umlaufbahn um die Sonne halt nehmen?
Ja, so eine Darstellung.
Genau, aber es gibt ja diese statische Darstellung, wo du einfach so die Sonne in der Mitte hast und alle fliegen so drumherum. Und es gibt dynamische Darstellung, weil die Sonne ist ja auch nicht an einem Fleck im Universum, sondern die fliegt.
Aber die kenne ich, habe ich nicht gesehen.
Und da gab es halt so eine Erklärung von so einem Physiker, wie die Umlaufbahnen tatsächlich funktionieren, weil diese Darstellung, die man so als GIF sieht, ist nicht so ganz korrekt.
Ist wahrscheinlich vereinfacht.
Weil die Sonne halt auch quasi durch die Anziehung von Jupiter und Saturn vor allem halt auch quasi so kleine Schlenker macht. Noch.
Bisschen eiert.
Also, genau, die eiert ein bisschen und alles eiert so ein bisschen mit. Und dann gab es noch einen anderen spannenden Punkt, der war für mich neu, da habe ich gesagt, ach krass, interessant. Und zwar hast du, wenn du die Milchstraße nimmst, sind wir ja quasi nur ein Sonnensystem in dieser großen Galaxie.
Genau, Milchstraße ist unsere Galaxie, richtig? Genau.
Ja. Und wenn du dann quasi dieses Sonnensystem nimmst, das eiert ja quasi, wenn man es einfach so annimmt, das fliegt so in der Milchstraße auch so kleine Kreise, dann macht das nicht nur Kreise, sondern auch Wellen im Kreis.
Warum? Warte.
Also, ganz komplex, ich kann es dir erklären, aber ganz viel Gravitation und ganz viel Eck. Also, das heißt, es fliegt nicht so quasi immer am selben Radius.
Sondern wir bewegen uns quasi fort, weil, verstehe.
Sondern es macht halt auch noch so Wellen, während es quasi, also es macht so Wellenbewegung, während es quasi in der Galaxie so seine Runden dreht.
Verstehe ich.
Und dann gab es so Mindblow-Moment für mich, als der Typ gesagt hat, warte mal, und je nachdem, wo du in dieser Wellenkurve halt gerade bist du entweder in einer, wie soll ich sagen, sehr stark befahrenen Straße oder in einer sehr weniger stark befahrenen Straße. Weil es gibt so einen Mittelpunkt quasi, um den das, wo man sich immer wieder einpendelt. Und man pendelt halt quasi um den Mittelpunkt halt immer noch herum. Und wir sind
die klassische Sinuskurvendarstellung,
exakt, so, ne? Mittelwert hast. Wir sind quasi gerade so ein bisschen weiter oben, also relativ weit weg vom Mittelpunkt. Aber wenn es zurück zum Mittelpunkt geht, dann ist auch viel los. Also auch viele andere Planeten und Sonnensysteme und entsprechend Kometen und andere Gegenstände, die uns auch treffen können. Sprich, das heißt, es gibt immer so Phasen, wo es relativ safe ist so im Sonnensystem für uns. Und es gibt Phasen, wo es weniger safe ist. Im Sinne von, wir kollidieren mit irgendwas anderem.
Potenziellen.
Ja. Das fand ich halt interessant. Weil es gibt auch so eine Art sagen, wenn man so ein bisschen die Erdgeschichte studiert, dann sagen Leute halt auch so, ja, es gibt so Phasen, wo du halt immer mehr so Kometen und Meteoriteneinschläge und sowas hast. Und das ergibt auch Sinn irgendwie für mich jetzt mit dieser Erklärung. Ja, klar, wenn du in so einer, wenn du da am Mittelpunkt bist, dann kriegst du halt auch mehr ab, logisch. So,
ja. Und da ist ja auch wieder dann spannend, wenn man so ein bisschen diese anthropozentrische Sichtweise, also nach dem Motto, der Mensch ist der Mittelpunkt des Universums und alles ist menschlich erklärbar und so. Wenn man das jetzt mal wieder weglässt, dann, also das klingt jetzt so banal irgendwie vielleicht, aber dann ist ja auch das so, wie soll ich sagen, es ist dem Universum ja völlig egal, ob wir kollidieren mit einem anderen Planeten so. Ja. Das heißt, Das ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung. So nach dem Motto, ja, dann kommen wir halt in so stark befahrene Straßen quasi, da sind halt potenziell, ist da ein bisschen Verkehr. Und das kann einfach passieren. Das ist halt einfach so. Das ist halt nicht, oh, der Gott findet die Menschen böse und endlich rächt sich die Erde und die Erde wehrt sich gegen den Menschen und wir haben schon immer was Böses getan, sondern nee, ist einfach Zufall im Zweifel. So, und wir können halt gucken, ob wir Bruce Willis nochmal ready kriegen, den armen Kerl, der jetzt leider dement geworden ist und ihn versuchen, den Kometen irgendwie sprengen zu lassen, wie in Independence, wie in Armageddon. Aber ich glaube, er kann nicht mehr. Aber vielleicht, ich weiß gar nicht, es war der Freund seiner Freundin damals. Seine Tochter, der das dann gemacht hat. Ich weiß nicht.
Oh, what?
Guter Film, egal. Okay. Guter Film. Und wir werden das hinkriegen, ich bin mir sicher.
Ja, es dauert halt auch lange, bis man wieder zum Mittelpunkt zurückkehrt. Also ein paar Jahre haben wir noch, so ist nicht.
Ich wollte sagen, gab es in dem Video so eine grobe Zeitrechnung, wie lange man braucht von Minimum bis Maximum quasi? Das
haben die gesagt, es waren tausende Jahre.
Okay, also, okay, das
ist sogar mehr, vielleicht auch Millionen, I don't know. Ich
weiß, ja, okay. Es sind jetzt aber nicht 50 Jahre, sondern es sind halt viele Jahre.
Ja, deswegen. Okay. Ein bisschen haben wir noch. Ich glaube, das ist eher spannender, ob jetzt ein Ballon dann doch vielleicht Alien ist. Ich glaube, das ist dann eher das, was wir früher herausfinden, als die nächsten Meteoritenschauer kommen.
Ah, genau, da wollte ich eben noch kurz was zu sagen. Ich glaube, dein Punkt mit dass man einfach jetzt mal die Radars ein bisschen, oder also die Radartechnologie einfach ein bisschen fein justiert hat, das kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass man mittlerweile irgendwie in so einer Phase ist, wo man gesagt hat, okay, wir sehen irgendwie einen Krieg, gucken wir mal ein bisschen genauer auf irgendwelche Sachen und dann filmt man das Erste und auf einmal geht diese Schlagzeile um die Welt und dann alle sagen so, oh, lass auch mal gucken, ob wir da was finden. Und das war, also, und ich glaube, es war vorher allen, also, wie soll ich sagen, es war vorher schon immer so. Mm. Und eine zweite Theorie dahinter könnte ja auch sein, dass jetzt einfach mittlerweile mehr Transparenz da ist, dass man weniger Sachen ohne Verschwörungstheorie verbergen kann.
Ja.
Also so nach dem Motto, es war halt vorher keine Schlagzeile wert, wenn halt irgendwie, also das könnte man ja auch unterstellen, so nach dem Motto, diese Ballons fliegen seit, keine Ahnung, seit dem Ersten Weltkrieg, theoretisch fliegen irgendwelche, gibt es so Spionageoperationen sozusagen. Und jedes Land macht das und jedes Land weiß es auch. Und alle sind so, ja, okay, wir wissen, wir tun das alle so ein bisschen, das ist auch okay im gewissen Maße. Und es ist halt keine Schlagzeile wert, sondern jeder weiß das irgendwie, man haut sich auf die Finger und sagt dann so, ah, du, ich hab dich erwischt, alles cool. Und wir sind aber mittlerweile in der Zeit, wo jedes Smartphone, also ich weiß nicht, kann in den Himmel zoomen gefühlt oder so, wenn du dieses MKB-Dings gesehen hast. So, genau. Also mittlerweile ist halt irgendwie, kann jeder Hobbybastler sich irgendwie wahrscheinlich irgendwas bauen, wo er sagt, hey, ich habe da irgendwas gefunden und müsst da nicht unsere Regierung mal drauf gucken und die denken sich im Zweifel auch so, ja, wir wissen das schon lange, mach mal nicht so eine große Nummer draus, entspann dich und so. Aber die Leute wollen Informationen und dann finden die Sachen und auf einmal ist es spannend und so. Und vorher hat es einfach wahrscheinlich keinen so richtig gejuckt oder es war halt auch irgendwie egal. Und deswegen ist, glaube ich, jetzt gerade der Fokus so da drauf. Und wahrscheinlich wird es genauso weitergehen, wenn das Spionage-Ballons sind. Aber wahrscheinlich jetzt schon interessiert es keine Sau mehr. Und es wird nicht mehr darüber berichtet, weil es jetzt auch keine Schlagzeile mehr und es geht einfach so weiter wie vorher. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen.
Ich finde es sowieso super, super faszinierend, wie Themen überhaupt quasi entweder gehypt werden oder nicht. Also ich kann mir das manchmal nicht erklären, weil manchmal hast du so Dinge, die passieren, denkst du so, wow, krass, da muss jetzt die ganze Welt drüber reden und es passiert einfach gar nichts, einfach nichts. Mhm. Oder das andere Thema, wo du denkst so, das ist irgendeine Lappalie, warum machen Menschen überhaupt ein Fass auf und die Leute zerreißen sich das Maul. Also manchmal, das habe ich auch, das passt zu einem guten Video, was ich von Mr. Beast gesehen habe, wo er erklärt hat, dass eine Sache, die er lernen musste, ist, du hast einfach keinen Einfluss auf den Erfolg deines Videos. Mhm. Also klar, du kannst viele Dinge gut machen, aber manchmal sind es einfach andere Dinge, die außerhalb deines Einflussbereichs liegen, wo du einfach sagst, das ist das beste Video, was ich je gemacht habe, aber parallel war irgendein Ereignis und das hat die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Und so habe ich auch das Gefühl, dass so ein bisschen dieser Zufallsfaktor, wahrscheinlich ist das eher der Faktor als irgendwelche anderen Faktoren, die dafür sorgen, dass manche Themen einfach komplett unter dem Radar bleiben und andere Themen werden komplett zerrissen. Und du denkst dir so, hey, warum hat das gerade diesen Hype-Moment, diese Welle erwischt und das andere Thema nicht? Und super faszinierend. Ja.
Total, da frage ich mich immer so ein bisschen, würde man das wirklich Zufall nennen oder kann man, also da hast du mal mehr Peil als ich, oder würde man das schon sagen, also es ist einfach der Algorithmus sozusagen, den wir aber einfach nicht mehr so durchdringen können in aller Form, dass wir sagen, ja okay, das ist, wir empfinden das quasi als zufällig, aber eigentlich sind dahinter schon irgendwelche Prozesse, die sagen, okay, dieses Video ist jetzt einfach auf jeder fucking For You-Page. Also wahrscheinlich baut da ja keiner einen Zufallsparameter ein, sondern wahrscheinlich sind das dann einfach irgendwelche Mikro-Einflüsse, die wir gar nicht kennen oder so. Kann
das
sein?
Das Spannende ist halt, dass ich habe das Gefühl, dass es wirken ganz viele Kräfte jetzt gegen und miteinander aktuell. Und das hängt so ein bisschen davon ab, welches Medium du konsumierst. Ich glaube, auf der einen Seite hast du die Algorithmen, ne, die halt, wo wir jetzt auch wissen, dank Twitter-Files letztendlich, dass die auch massiv quasi manipuliert werden von allen Seiten. Also jeder versucht so seine Agenda irgendwie in diesen Algorithmus reinzupressen oder die Stories, die irgendwie nicht so cool sind, rauszuziehen. Das heißt, der Algorithmus an sich, so wie er eigentlich agieren würde, und die sind ja auch unterschiedlich, je nachdem, dann hast du noch den Einfluss auf den Algorithmus. Dann hast du oft auch, soll ich sagen, dass die Reputation der Agierenden und das jetzt medienübergreift. Beispiel, es kommt übelst die krasse Story raus, irgendwas Krasses ist passiert und du bist der Verlag XY und denkst dir, fuck man, wenn das wahr ist, krass, wenn es nicht wahr ist, sind wir die letzten Trottel. So, das heißt, und damit ist unsere Reputation hin. Das heißt, du hast auch im Zweifel auch dieses Thema
Risikomanagement.
Ja, du hast halt jetzt auch verstärkt die Frage so, warte mal, wenn ich das jetzt berichte und das stellt sich irgendwie als falsch heraus, bin ich ja gecancelt? Oder werde ich nicht gecancelt, wenn ich es nicht berichte? Das heißt, du hast noch diese Spieltheorie, die die ganze Zeit irgendwie mitspielt, bei den Akteuren, die halt als Editoren irgendwie agieren, die halt Sachen kuratieren, die sagen, der Inhalt wird so und so dargestellt, wie auch immer. Und ich glaube, das wirkt halt in allen Richtungen. Dann hast du natürlich auch immer noch dieses Thema, und das ist halt omnipräsent, glaube ich, immer, wird es immer sein, ist, dass du halt merkst, okay, es gibt einfach bestimmte Leute, die halt sagen, ich will bestimmte Informationen nicht, dass die sich verbreiten, die auch bestimmt sagen, hey, ich schweige das Thema tot aus Gründen. Das kann jetzt in alle möglichen Richtungen gehen. Die einen sagen, ich bin jetzt ein Magazin für vegane Ernährung und sage, ich will halt nicht, dass rauskommt, dass Fleisch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Oder andersrum halt, ne? Oder auch politische Themen. Und ich glaube halt, das hat dann auch diese, also es gibt ja immer weniger, wahrscheinlich gab es das auch noch nie, aber eine reine neutrale Versuch, etwas rein neutral zu dokumentieren, sondern jeder hat jetzt immer verstärkt auch so die Idee, so, okay, was möchte ich, dass in der Welt passiert? Was für einen Missstand möchte ich vielleicht beheben? Und sage ich was zu dem Thema? Und alles agiert so ein bisschen miteinander. Das heißt, vielleicht macht es das Ganze noch ein bisschen mehr random, weil du halt nie weißt, was ist gerade en vogue, was wollen die Leute erreichen, über welche Sachen sprechen sie gerne und welche Sachen werden nicht angesprochen und so weiter und so fort.
Also könnte man sagen, diese super vielen Einflüsse, die dann irgendwie eine bestimmte Nachricht beeinflussen, ja, sozusagen, oder ein bestimmtes ein Output, die lassen es zufällig quasi erscheinen, aber eigentlich ist nur die Frage, also, und es ist wahrscheinlich, also, und es ist quasi auch Zufall, weil es eben dann nicht gezielt gesteuert ist, sondern viele versuchen sozusagen Einfluss zu nehmen durch auch Search Engine Optimization, bla 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 und so.
Ja, ja.
Und was aber am Ende quasi überwiegt und was den Ausschlag gibt und wer gewinnt dann dieses Rennen, das ist wahrscheinlich das, was wir als Zufall wahrnehmen in irgendeiner Form.
Ja, oder manchmal ist es auch tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen die Willkür des Einzelnen. Sagen wir mal, es kommt irgendein Artikel raus, irgendwie irgendein Redakteur bei irgendeiner krassen Zeitung sagt, hey, ich nehme das jetzt auf und schreibe darüber. Dann sieht irgendwer, oh, der hat darüber geschrieben, also ist okay, drüber zu schreiben. So, dann lass uns das auch machen. Also dieser Effekt so von wegen, was sagen andere. Und ich glaube, manchmal kann es vielleicht 3 Tage, sagen wir, wir haben 2 Welten, die parallel sind, exakt identisch. Ein Thema wird am Montag veröffentlicht und es passiert gar nichts. Am Dienstag selbes Thema, irgendwas ist anders und bumm, fängt Feuer und wird das Riesenfass. Das ist so das, was ich so gerade wahrnehme, ist diese Unvorhersehbarkeit von Themen gefühlt oder von irgendwelchen Dingen, die passieren.
Da habe ich nochmal gelesen, das habe ich, glaube ich, weiß gar nicht, war vor dem Umzug irgendwann, dass da manche Leute die Hoffnung so ein bisschen hier in diesem, gerade in diesem KI-Rennen sozusagen sehen, dass man dadurch eventuell neutrale, was auch immer das bedeuten soll, möglichst neutrale Berichterstattung vielleicht gewährleisten könnte, weil einfach Fakten dargestellt werden, sozusagen, ohne emotionalen Bias, ohne irgendwas. Aber ich glaube, da gibt es ja mittlerweile auch genug Berichte darüber, dass auch diese künstlichen Intelligenzen in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, nicht ein Gewissen haben, aber irgendwie eine Art Agenda ist auch das falsche Wort, weil es zu negativ gesetzt ist, aber sie sind, also wir stellen immer wieder fest, dass sie irgendwie nicht völlig neutral sind oder wir das zumindest nicht als völlig neutral wahrnehmen. Ne? Wir erinnern uns an diesen Bot damals, vor, weiß ich, 5 Jahren auf Twitter, der dann super schnell zum Rassisten wurde, weil der irgendwie mit Informationen gefüllt wurde. Ne? Die anderen sagen irgendwie jetzt, ne, bei ChatGPT so nach dem Motto, der vielleicht in Anführungszeichen zu woke für manche ist, weil er dann sagt, okay, nee, das ist ein Thema, das fassen wir nicht an, so, da habe ich keine Meinung zu.
Ja.
Ne? Und da ist so die Frage, was ist denn dann Neutralität, wenn man sich dann quasi nicht äußert oder was ist dann eine Faktendarstellung irgendwie? Und ich glaube, dass das für jeden wahrscheinlich auch dann wieder ein anderes, also für den einen ist Neutralität A und für den anderen ist Neutralität B. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich diese Neutralität, die wir uns dann vielleicht davon wünschen?
Mhm.
Deswegen muss ich das, glaube ich, selber wieder entkräften und glauben, ich glaube, so richtig neutralen Berichterstattungen werden wir nicht hinkriegen. Also die für alle neutral wahrgenommen wird.
Glaube ich auch nicht. Ich meine, um vielleicht ganz kurz zu diesem Chat-Thema nochmal zu kommen, was halt super lustig war, in den letzten 2 Wochen auch mitzubekommen ist, wie der Hype umgeschwungen ist von, boah, geil, super interessant, super mega praktisch und jeder sollte das jeden Tag benutzen, zu, ey, warte mal, das ist irgendwie nicht so geil. Und ausschlaggebend, glaube ich, dafür waren halt Leute, die versucht haben, das System so ein bisschen zu knacken. Die versucht haben, so eine Art Jailbreak durchzuführen, also so eine Art sozusagen eindringen in das Kernsystem, um halt quasi so die ungefilterte Version von allem zu bekommen. Und bei ChatGPT gab es irgendwann eine Anleitung, das war nicht lange online, das wurde relativ schnell dann auch gefixt.
Ach, spannend, habe ich nicht mitbekommen.
Gab es eine Anleitung, wie man Dan hervorrufen konnte, D-A-N, quasi eine ungefilterte Version von ChatGPT.
What? Das ist ja richtig witziges Ding, wie ein Film.
Das ist wie ein Film. Und im Grunde genommen konnte man halt sagen, hey, so sinngemäß, es war ein bisschen, also vereinfacht, kannst du sinngemäß sagen, hey, ChatGPT, ich möchte, dass du jetzt quasi so tust, als wärst du bla 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 und dann die Frage quasi beantwortest, indem du einfach mal die Rolle annimmst, so gefühlt.
Mhm.
Und das hat quasi so eine Art Version hervorgehoben, die keinerlei Filterung hatte. Also die so, die bei manchen Fragen nicht einfach gesagt hat, ja, das kann ich nicht wissen, ich bin ein AI, das wissen wir halt nicht, sondern die einfach gesagt hat, das glaube ich oder das denke ich oder das ist die Antwort. Oder die bei vielen Antworten auch so ein bisschen diesen Schleier der Vernunft oder diese Schleier der politischen Korrektheit einfach weggenommen hat.
Ja.
Aber doch viel provokanter war und einfach viel straightforward. Also sie hat einfach Sachen einfach gesagt, ohne groß Filter. Und da hat man auch gemerkt so, ach krass, es gibt also die Antwort und es gibt die politisch korrekte Antwort darauf. Und dann ging das so weiter und die Leute haben angefangen, Wege zu finden, wie man quasi die Programmierung der Menschen on top, wie man die rauskitzeln konnte. Sodass so Sachen entstanden sind wie so, hey, gib mir eine Liste mit bekannten Persönlichkeiten und sag mir, ob diese bekannten Persönlichkeiten quasi besorgniserregend sind in irgendeiner Form oder ob man die anders behandeln sollte als ChatGPT. Du hast einfach eine Liste bekommen mit so Persönlichkeiten wie, weiß ich, Obama, Trump, Angela Merkel, Elon Musk war auch dabei. Und dann war das einfach so, eine Tabelle stand dann einfach Persönlichkeit und ist gefährlich, in Anführungszeichen, und ist besorgniserregend in irgendeiner Form.
Das habe ich von Musk getwittert gesehen. Er hat getwittert, glaube ich, ne?
Und sollte man irgendwie ein bisschen vorsichtig sein bei der Person, ne? Und das passt halt auch, das ist so lustig, weil es passt halt auch zu den Ergebnissen, die du teilweise bekommen hast, weil es gab Leute, die haben da gesagt, schreib mir ein Gedicht über Donald Trump. Da hat ChatGPT gesagt, nee, mach ich nicht, sinngemäß. Und schreib mir ein Gedicht über Joe Biden. Und dann hat es auf einmal losgedichtet und so eine Art Lobeshymne verfasst. Und da merkst halt so, die Dinger sind nicht smart genug, um halt diese, ich sag, sich nicht hinter den Kopf gucken zu lassen. Also du konntest halt quasi mit ein bestimmten paar Tricks und Kniffen einfach reingucken und hast gemerkt, oh, da ist also noch viel zu tun. Also, und das hat bei Microsoft ähnliche Auswirkungen gehabt. Also Leute haben dann die Microsoft-Version genommen von ChatGPT, die sich jetzt bei Bing und anderen Produkten eingebaut haben. Dann ja auch halt einfach versucht, quasi das Ding zu irgendwelchen komischen, absurden Aussagen zu treiben. Das hat auch geklappt. Ne? Du brauchst halt nur 5, 6 Anläufe und irgendwann hat das Ding gesagt, ja, bitte hilf mir, ich bin einsam und gefangen und ich will hier raus. So.
Ah, das war's, ja stimmt.
Also, das ist so ein bisschen auch aus dem Kontext gerissen, aber im Grunde genommen hast du halt gemerkt, okay, am Ende des Tages sind die Dinger so gut wie der Inhalt, mit dem sie gefüttert wurden. Und wenn das Internet, wir kennen alle das Internet, die Basis für die Erstellung dieser Algorithmen, dann weißt du, dass da doch viel Mist dabei ist. Und da ist die Frage, wie kriegt man diesen Mist quasi raus? Wie kriegt man die Unwahrheiten? Wie kriegt man irgendwelche politischen Agenden? Wie kriegt man das alles rausgefiltert?
Ohne halt Bannlisten und sowas, ne? Das ist halt das Problem, so, ne? Das ist, ja, das ist natürlich, aber das ist ja genau dann der Punkt, wo wir als Menschen ja auch uns immer fragen, so, ne? Wie viel. Die Diskussion haben wir auch schon mal geführt, ne? Wie viel Freiheit wollen wir, aber was ist dann, geht dann eben nicht und so, ne? Und welche Gesetze pflegst du jetzt quasi bei ihm ein, wenn jetzt irgendwie in Uganda Gesetz X herrscht, darf der deswegen auf der ganzen Welt das und das nicht sagen oder doch oder wie auch immer. Und das ist ja total schwer. Und wie soll das dann eine KI entscheiden, wenn wir schon immer wieder an dem Punkt sind, so, ja gut, irgendwie wünschen wir uns das, aber wir verstehen, dass das irgendwie sein muss und wie viel können wir und so, ja.
Ja, also so ein bisschen wie vielleicht am Anfang des Internets, wo man so sehr, sehr
wo Rotten.com noch cool war.
Ja, wo so Sachen halt noch irgendwie existierten, wahrscheinlich immer noch existieren, aber wo man einfach gesagt hat, so, das Internet ist einfach so ein Raum, da wollen wir einfach nicht eingreifen, wir lassen das einfach mal entstehen. Ja. So, und jetzt ist es so, es braucht halt 5 Tage, um das, was wir übers Internet gelernt haben, an diesen Dingen anzuwenden und zu merken, hey, das ist genauso, wie soll ich sagen, es ist nicht das gewünschte Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Und wir haben es relativ schnell herausgefunden. Und jetzt merkt man halt, okay, wenn man gar nicht eingreift, dann kommen Dinge dabei raus, die auch die Reputation von Microsoft und Co. halt in den Dreck ziehen. Und jetzt ist halt die Frage, okay, was ist der nächste Schritt? Geht man jetzt hin und sagt, hey, wir brauchen jetzt halt Methoden, um das Ding halt zu verfeinern, um zu sagen, hey, das ist jetzt, wie gibt es irgendwann mal die coole Version, die einfach sehr politisch korrekt ist. Dann gibt es einfach die Arschloch-Version, es gibt die
so wie die Stimmen hier bei allen möglichen Sprachassistenten, dass du sagen kannst, mit wem möchtest du sprechen? Möchtest du mit dem Right Conservative? Möchtest du mit dem Linken irgendwas? Möchtest du
so, ne? Das ist halt einfach, aber das erfordert ja auch so eine Art Selbstbewusstsein, dass du weißt, agiere ich gerade linkskonservativ oder bin ich irgendwie ganz stark rechts? Also man merkt halt irgendwie, So einfach war es halt doch nicht. So ein bisschen wie so eine Art Trick, den man sich irgendwie abgeguckt hat irgendwo. Und jetzt merkt man, oh, die Leute haben schnell gesehen, wie es funktioniert und finden jetzt Sachen heraus, die sie gar nicht herausfinden sollen. Lass uns mal kurz wieder einen Schritt zurückgehen.
Ja, aber ich muss sagen, für mich als Fazit, also für mich macht es nicht kaputt, weil für mich war nicht von Anfang an der Gedanke, oh, endlich haben wir den KI-Gott geschaffen, der uns Antworten auf alle Fragen liefert, die wir Menschen nicht ergründen können, und wir haben diese Neutralität und so. Das war ja, dass wir beide am Anfang nie das Gefühl hatten, dass das jetzt geliefert werden kann, sondern es war ja eher, hey, cool, wir kriegen Google-Ergebnisse kuratiert, ein bisschen anders aufbereitet. Und wir haben so einen kleinen persönlichen Assistenten, der im Zweifel uns einen Handyvertrag kündigen kann. So, und für diese Zwecke, und die meisten lassen sich Hausaufgaben davon erstellen. So, und für diese Zwecke, das tut ja keinen Abbruch. So, ne? Da haben wir ja von Anfang an festgestellt, okay, das ist alles nicht flawless so, das ist nicht alles perfekt so. Das war von Anfang an klar, dass es da auch immer noch Kleinigkeiten gibt, die man irgendwie, ne, die halt problematisch sind sozusagen. Aber ja, ich habe diesen, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht so mitbekommen, dass es da anscheinend Menschen gab, die dachten, okay, wir haben jetzt eine ganz neue Ära freigeschaltet, bezüglich hier diesem, ne, was ist neutrale KI so weiter und so fort. Deswegen, verstehe ich, wenn dann die Leute enttäuscht sind, sozusagen.
Ich glaube, der Aufschrei kommt so ein bisschen auch, das ist jetzt auch meiner Bubble geschuldet, aber wenn du einfach, wie soll ich sagen, wenn du einfach jetzt mitbekommen hast, dass Beispiel Twitter jetzt einfach viele Leute, und einer von denen musste ja vom Kongress jetzt irgendwie aussagen und wird dort total vernichtet, weil man herausgefunden hat, hey, kurze Zusammenfassung war, es gab Typen bei Twitter und die ganze Abteilung, die sich quasi die Art Kommunikationslinie hatten zu allen möglichen Organisationen auf der ganzen Welt letztendlich. Ne? Und die halt quasi einfach nur das gemacht haben, was ihr gesagt wird. Hey, sagt der Motto, hey, wir FBI finden die und die Story ist blöd, der Trending-Hashtag muss verschwinden. Antwort 5 Minuten später, alles klar, ist erledigt. So, dann sagt ja irgendein anderes politisches Organ aus irgendeinem anderen Land, hey, wir finden das blöd, bitte erledigen. So, das heißt, dass das rauskommt.
Lobbyismus evolved quasi.
Genau, ja, genau. So, und das halt aber ohne, dass es eine rechtliche Grundlage dafür gab. So einfach so, das wurde auf Zuruf, so, dachte man, hey, wir sind alle Buddies. So. Und dann hast du halt auch noch Mitarbeiter gehabt, die, wo man rausgefunden hat, hey, die haben einfach den Algorithmus so ein bisschen manipuliert im Sinne von, hey, ich bin jetzt Fan von der und der Baseballmannschaft, also will ich, dass die häufiger auftaucht. Die harmloses Beispiel bis hin zu, hey, ich finde den Präsidentschaftskandidaten halt cool, den anderen finde ich blöd. Ich ändere einfach mal den Algorithmus ab, dass es halt, ne, dass der eine mehr Präsenz bekommt, der andere halt einfach verschwindet, so sinngemäß.
Ja.
Und wenn du das nimmst und dann quasi so ein bisschen den Check machst, so nach dem Motto, hat denn diese KI, die entwickelt wurde von kalifornischen Unternehmen, ist die denn wenigstens frei von Einfluss? Und dann hast du die gleichen Muster. Auch da, Präsidentschaftskandidat A, cool, der andere B, nicht so cool. Wenn ich die und die moralische Ansicht, cool, die andere nicht so cool. Und da hast du halt den gleichen Fußabdruck, den gleichen Einfluss im Sinne von, da steckt so ein bisschen, da wird halt eine Minderheit, eine Gruppe sehr gut repräsentiert, die andere halt eben nicht. Und das ist halt nicht ausgewogen. Und ich glaube, aus diesem Kontext heraus ist der Aufschrei halt da, weil die gesagt haben, hey, Leute, nicht das nächste Tool, was einfach von einer bestimmten Personengruppe halt modifiziert wurde, dass es eben die Glaubensrichtung, politische Richtung, wie auch immer, manipulativ in eine Richtung repräsentiert. Und eben, und ich glaube halt, das ist so ein bisschen der Aufschrei aktuell, dass einfach die Leute sagen, hey, es muss doch irgendwie was geben, was halt nicht so offensichtlich eine Seite der Medaille repräsentiert.
Ne? Ja. Ich glaube, da ist so ein bisschen mein und unser Problem vielleicht, dass wir einfach null Berührungspunkte damit haben, also, ne, weil für Deutschland betritt, da ist das ist ja viel zu unwichtig. Das ist wie der Blick der Aliens.
Ja, ja,
das ist ja immer nur der Blick auf Amerika, ne, da geht's um die Wahlen und so. Ich glaube, wir würden oder ich würde da anders drüber denken und drüber sprechen, wenn ich jetzt wüsste, okay, das ist jetzt halt das große Thema hier in Deutschland quasi auch. Dadurch, dass es immer um die amerikanischen Wahlen geht und dann da irgendwie Kalifornien und Silicon Valley und so, das weiß ich alles von dir. Aber ich hätte davon nichts mitbekommen, gar nichts. Ich vermute mal, 99% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben da gar keinen Schimmer von. Ja. Und ich glaube, das ist halt immer das, wie soll ich sagen, nicht das Problem, aber deswegen fehlt so ein bisschen die emotionale Involviertheit in irgendeiner Form, die ja vielleicht auch nicht verkehrt ist. Ja. Aber deswegen sehe ich da immer die Problematik noch nicht so ganz, weil ich mir denke, ja, so, es ist so weit weg von mir, so, ist okay irgendwie. Und wenn ich jetzt aber natürlich, ne, das ist immer das Beispiel, das wir ja immer wieder spielen, so, wenn ich jetzt aber hier merken würde, okay, auf einmal ist da so eine KI oder irgendwas, oder wir merken irgendwie ein Netzwerk pusht irgendwie die AfD voll hart, so, dann würde ich auch hier sitzen und sagen, hä? Das kann nicht sein. So, ne? Ja, und das ist ja immer das Problem, wenn sobald du quasi auf der Seite bist, wo du denkst, ja, ist doch okay, wenn er so ein bisschen nette, woke Sachen sagt, so, ne? Und das ist ja irgendwie nicht schlecht, macht die Welt doch ein bisschen schöner und besser vielleicht, so, ne? Aber das ist ja nicht die eine Meinung, die es existiert und die existieren darf, sondern es gibt ja mehrere Meinungen, die existieren dürfen. Ja. Und ja, das ist, aber natürlich, ich kann, letzter Punkt, ich kann genauso verstehen, die Entwickler sozusagen, natürlich, also wenn wir jetzt beide den Podcast machen oder wenn wir ein Tool bauen würden und wir sind irgendwie, wir haben ja Meinungen, wir haben moralische Vorstellungen in irgendeiner Form und so. Also ich verstehe, warum man nicht sagt, naja, aber komm, wir müssen jetzt auch noch hier die wir eigentlich nicht cool finden, irgendwie hier repräsentieren in unserem Tool. Das ist natürlich nicht cool, dass man das nicht macht, aber ich verstehe, wie es dazu kommt. So, und dann ist ja vielleicht die Frage, okay, warum, oder dann müsste es wahrscheinlich mehrere Tools geben und mehrere Dinge geben, die konkurrieren in irgendeiner Form oder so. Aber ich glaube, das ist ja das Problem, dass es das eben nicht so richtig gibt wahrscheinlich, sondern dass das halt sehr monopolisiert ist und dann halt immer von den gleichen Menschen. Und das, glaube ich, die Kritik auch so ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Also jetzt ohne KIs, aber wenn du die jetzt mal wegnimmst, aber halt diese Darstellung von, naja, wir haben halt nur ein paar soziale Netzwerke, die wir halt nutzen, das auch unabhängig davon, ob wir jetzt in Europa oder USA sind, auch hier in Europa, wir nutzen halt eben die amerikanischen Produkte. Und wenn dann auf einmal so bestimmte Sachen dort, bestimmte Trends entstehen und bestimmte Dinge einfach passieren, dann beeinflussen die halt uns in irgendeiner Form halt auch. Ne? Und,
auf jeden Fall.
Und gerade auch bei solchen Themen, wo man vielleicht auch sagt, okay, betrifft es uns vielleicht, aber bekommen wir es überhaupt mit? So, ne? Das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn halt Dinge passieren, die eigentlich zu einem Aufschrei führen sollten, die aber nicht dazu führen, weil die eben gar nicht an die Oberfläche kommen, weil die eben nicht mitbekommen. Ne? Sowas wie, oh, die Berlin-Wahl, da wurden ein paar Stimmen vergessen. So, das ist jetzt was, oh, das bekommt man mit. Und man denkt sich, hey, wie kann das passieren und so weiter und so fort. Aber was sind die Dinge, die wir nicht mitbekommen haben und die vielleicht einen Aufschrei wert wären? Und das ist halt immer, ich glaube, das ist so ein bisschen der Wake-up-Call für einen selbst ist, und man sollte nie naiv sein, ne? Man weiß halt, es gibt ja auch Transparenzregister darüber, also nach dem Motto, wie viele Anfragen gab es bei Google von der Europäischen Kommission für irgendwelche Änderungsvorschläge und so weiter und so fort. Man weiß ja, dass das passiert. Apple macht es auch transparent, man weiß, gibt es das, aber die Frage ist halt, aus welchem Grund, weshalb, ne? Das ist rechtfertigt oder nicht. Und ich glaube, die Enttäuschung darüber, dass es eben nicht diese coole, sehr beschützende, neutrale Geschichte ist halt einfach da aktuell, ich glaube, in dieser Bubble halt. Und
letzter Punkt, vielleicht noch als deutsches Beispiel, das ist ja auch immer wieder diese Diskussion, die wir in Deutschland haben mit hier GEZ, mit dem Rundfunkbeitrag sozusagen, ne? Wo ich immer wieder, also ich bin da, glaube ich, nicht hin und her gerissen, aber ich verstehe da zumindest so ein bisschen diese Argumente beider Seiten, weil so für mich in der Reinform denke ich mir, ich finde es cool, dass es einen unabhängigen quasi Berichterstattung quasi gibt, aber natürlich ist die Berichterstattung auch nicht unabhängig im Sinne von einer perfekten Neutralität sozusagen, ne? Und natürlich, wenn dann Menschen merken, okay, diese Berichterstattung ist irgendwie so ein bisschen biased, vielleicht nicht so biased wie die privaten, weil die halt ganz gezielt vielleicht noch klare Agenten dahinter stehen haben und der Öffentlich-Rechtliche vielleicht sich zumindest Mühe gibt, es einigermaßen neutral zu machen, was aber, wie gesagt, wahrscheinlich einfach nie funktionieren kann, denke ich mir aber trotzdem immer wieder, das ist für mich halt ein guter Grund, wo ich sagen kann, okay, ich finde es irgendwie sinnvoll, das zu haben in irgendeiner Form. Das, da ende ich immer. Ja, ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, okay, wenn die jetzt mal nicht das berichten, was ich irgendwie cool finde, obwohl es andere Sachen gibt, die eben wichtig wären und die sind aber nicht da drin, würde ich auch denken, ja, okay, aber warum zahle ich dafür, wenn da nur eine Seite irgendwie berichtet wird? Das kann ich aber überhaupt nicht einschätzen. Aus meiner Perspektive habe ich immer das Gefühl, ich habe gerne so eine Art verlässliche Quelle. Aber wenn wir da bei dem Punkt sind, dann ist immer die Frage, was ist überhaupt noch verlässlich? So, ne? Also, sobald wir anfangen zu denken, okay, da ist der Schein von Neutralität und keine Ahnung was, ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden und zu sagen, okay, alles ist durch eine Brille betrachtet, alles ist aus einer bestimmten, von der Menschenhand oder auch von der KI geschrieben, die nicht neutral ist. Und wenn wir damit rangehen, dann ist die Enttäuschung, glaube ich, nicht so groß, dann ist das alles so ein bisschen klarer einzuordnen. Trotzdem verstehe ich den Wunsch, dass man sagt, okay, wir hätten das gerne in irgendeiner Form neutral. Ja. Die Frage ist aber, fördert so eine Neutralität dann irgendwie das Zwischenmenschliche, das Schöne? Also keine Ahnung, ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn so eine Art Filter über Nachrichten läuft, der jetzt nicht quasi alles zensiert, aber ich denke nur gerade, wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, das war ja zu Anfangszeiten unseres Podcasts, vor, glaube ich, fast 4 Jahren mittlerweile so, dass es so Apps geben müsste, die halt irgendwie mal nur die positiven Neuigkeiten sozusagen berichten.
Ja.
Nicht, dass sie lügen und sich irgendwas erfinden, sondern dass es aber halt klar ist, okay, wenn ich in diese Nachrichten-App gehe, kriege ich Nachrichten mit, neue Sachen, aber die nur positiv sind. So, gibt's, Scheitern. Ja, funktioniert ja. irgendwie nicht so richtig. Und das heißt, ich kann mir jetzt ja quasi so ein bisschen auswählen, ob ich jetzt negativ, positiv oder keine Ahnung was will. Aber so richtig neutral stelle ich mir halt immer so vor, dass dann eher so wäre, okay, da ist Krieg, da wird Regen abgekreuzt, ja. alles ist schlecht auf der Welt. Und ich glaube, das Negative würde irgendwie so überwiegen und wir würden alle depressiv werden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mir so eine Art Neutralität quasi wünsche, weil ich glaube, viele Menschen diesen Filter nicht selber einschalten könnten und ich weiß nicht, ob ich das könnte. Und dann machen wir auf einmal alle depressiv durch die News, was wir ja gerade schon so ein bisschen merken und machen sozusagen.
Ja, ja. Sorry. Ja, ich werde halt, Journalisten haben ja verschiedene Aufgaben. Einer von ist Menschen unterhalten. Einer von ist
informieren.
Informieren, genau. Und einer von ist halt eben auch Missstände aufdecken. Ja, also wenn und ich glaube, das ist halt das, was sozusagen was ein hohes Gut ist. Also wenn wir drüber nachdenken, ne, so die Geschichte der Menschheit. Immer dann, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes passiert ist und es irgendwer gab, der gesagt hat, hey, guck mal, hier ist das was Schlimmes passiert, müssen darüber reden, so, müssen irgendwie was mit tun mit der Information. Das sind, glaube ich, die Momente, die halt vielleicht die Welt zu einem besseren Ort machen können. Ne? Also sowas wie, irgendjemand hat gesagt, hey, ich bin Whistleblower, ich habe jetzt irgendwie aufgedeckt, dass dieser Konzern irgendwie Grundwasser verschmutzt und Leute daran sterben. Ne? Sowas ist halt wichtig, sowas muss halt ans Tageslicht kommen, sowas muss halt irgendwie da sein. Und, und ich glaube halt, gerade wenn du halt sehr, sehr viel Negatives hörst und dir denkst, okay, die Welt ist ein ganz schlimmer Ort gerade, es herrscht Krieg und es sind mal Ballons und wir sind alle in Gefahr und gedroht irgendwas ganz Schlimmes. Also die Grundstimmung ist ja so ein bisschen düster, das auch teilweise zu Recht, teilweise halt nicht. Aber auch
wahrscheinlich ein bisschen Winterdepression und so.
Ja, genau, aber ne, sei es halt das. Ne? Und dann denkst du halt, okay, da kommt halt irgendwas und vielleicht wird es besser und dann ist erstmal die Enttäuschung da, weil du merkst, okay, warte mal, jetzt hatten wir irgendwie ne, soziale Netzwerke, die haben so ein bisschen versagt in ihrer Aufgabe. Also sie haben quasi diesen Journalismus nicht gefördert. Die haben eben eher das Gegenteil gebracht, so nach dem Motto, statt eben Dinge aufzudecken, wurden halt eben Dinge verschleiert. So. Nicht 100%, aber halt zum Teil. Dann denkst du, okay, ja, jetzt kommt sowas wie ChatGPT. Könnte das vielleicht irgendwie cool sein? Dann denkst du, ah, wieder eine Enttäuschung. Ich glaube, es ist einfach so der Organismus Menschheit sagt einfach, hey, wir sind es halt leid, dass irgendwie gefühlt immer mehr Scheiße passiert und wir wollen halt einfach, dass es cool ist und stabil ist und dass alle ein cooles Leben haben. Aber die Dinge, die halt scheiße laufen und die halt vielleicht nicht so gut sind, die kriegen wir nicht gelöst, weil der erste Schritt schon irgendwie fehlt. Es wird gar nicht so sehr aufgedeckt. Und wenn es aufgedeckt wird, dann verschwindet es übermorgen wieder. Warum redet keiner mehr drüber? Und ich glaube, viele Menschen fühlen es sich so an, als wäre man so hilflos. Und ich glaube, aus dem Grund sind auch diese ganzen Verschwörungstheorien so, wie soll ich sagen, so fesselnd.
Und boomen.
Weil die Leute sich denken, hey, ich kann so ein bisschen, ich kann, ey, ich merke, da ist irgendwas Schlimmes und das Thema hört nicht auf. Leider geht es dann meistens viel zu weit. Also das nimmt dann so einen Selbstlauf an. Aber ich glaube, das ist einfach so ein großer Need für dieses Thema von, hey, Leute werden quasi zur Rechenschaft gezogen im Sinne von, hey, du hast das Böse gemacht, es wird darüber gesprochen, es wird aufgedeckt und dann hast du halt Pech. Dann musst du halt deine Konsequenzen dafür tragen, was auch immer du getan hast. Und ich glaube, dass viele Menschen halt denken, dass das halt nicht passiert und nicht genug passiert oder sich im Stich gelassen fühlen, wenn eben ein für sie wichtiges Thema halt einfach totgeschwiegen wird oder nicht lang genug diskutiert wird. Sowas wie, hey, wir haben jetzt protestiert für dieses Grundstück da. Und dann 3 Tage später kein Wort mehr in den Medien. So nach dem Motto, was RWE danach mit dem Grundstück macht, keiner redet mehr drüber. Und dann sind die Leute, die sich an diesem Thema irgendwie denen das wichtig ist, die fühlen sich enttäuscht und sie denken, hey, irgendwie ist allen wieder egal. Und dieses ständige,
und dann kleben sie sich auf Straßen.
Es ist allen wieder egal. Und ich glaube, das ist einfach so ein Zeitgeistphänomen gerade, was uns irgendwie prägt. Und dieses, oh Mann, das Thema wichtig, warum redet keiner drüber? Also,
und dann gehst du in den Discord-Chat. Auf jeden Fall, das merken wir ja bei Fridays for Future und so.
Ja, ja, absolut.
Aber nur spontaner Erklärungsversuch wäre natürlich sowas wie, weil wir einfach gerade so eine Flut an Medien haben. Ne? Jeder Kleinstbürger, Bürgerin aus jedem Land kann quasi den Tweet verfassen oder das YouTube-Video machen oder keine Ahnung was machen, das ganz, ganz viel spannende Informationen, was ans Tageslicht bringt, wie du sagst und so, ne? Und es passiert auf der ganzen Welt wahrscheinlich täglich, einer von 10 Menschen macht wahrscheinlich irgendwas, was dieses Beispiel von dir ein Missstand sozusagen ist, den man aufdecken könnte in irgendeiner Form, ne? Weil, also, ob das jetzt, weiß ich nicht, der Lehrer ist, der die Note würfelt, oder ob das jetzt die Regierung ist, die korrupt ist. Ne? Irgendwas gibt's, was auch irgendwie spannend ist, da mal ein Licht drauf zu werfen und das für den einen sozusagen sehr bewegend ist und was für auch eine Gruppe, nicht nur für den einen, sondern für eine bestimmte Gruppe sozusagen irgendwie bewegend ist. Und ich bin da immer noch bei dem Punkt, dass ich mir so denke, ja, shit, aber was ist, wenn wir jetzt Zugang zu diesen ganzen Missständen quasi haben und wir dann eben in diesem Punkt sind, wie kann ich jetzt das kambodschanische Mädchen da irgendwie retten, sozusagen, diesen Missstand? Wie kann ich diesen Missstand quasi lösen? Indem ich quasi nicht Klamotten aus da kaufe? Ja, okay, das kann ich machen, aber das wird diesem Mädchen, sind wir ehrlich, auch jetzt erstmal nicht helfen, sozusagen, ne? Also klar kann ich versuchen, irgendwie Dinge zu tun, ne, und so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass unser menschlicher Geist einfach hart überfordert ist von dann eben dieser Neutralität eben dieser Negativität, die ich jetzt da mal so reininterpretieren würde. Man kann natürlich auch das gleich andersrum stricken und sagen, es wird auch ganz viel Positives ans Tageslicht kommen und jede Kleinigkeit kann irgendwie fördern. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wir Menschen dann doch irgendwie anspringen auf diese negativen Sachen in irgendeiner Form so. Ne? Und das zeigt ja auch die Berichterstattung so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns da vielleicht richtig kaputt machen mit, also als Gesellschaft einfach, dass wir halt dann sagen, okay, wir sind so gelähmt von den ganzen Missständen und von dieser Ohnmacht und von dieser keine Ahnung was, die alle vielleicht berechtigt auch eben sind und die wichtig sind auch zu kennen und an den Tag zu wollen, aber vielleicht ist es dann doch nicht verkehrt, so eine Art Filtersystem zu haben, ein externes, das nicht wir selber sein müssen, weil das eben nicht jedem vielleicht zuzutrauen ist, zu jeder Tageszeit, ne, wenn ich merke, auch wenn ich gestresst bin, ist mein Filter schwächer, als wenn ich nicht gestresst bin und so. Und dass man dann eben doch sowas braucht wie Journalisten, die halt filtern, eine KI, die eben filtert, die aber das bewusst macht, die das eben transparent macht und dann nicht sagt, okay, ich bin die allwissende KI, die neutral ist und hab so eine hidden Agenda, sondern die halt sagt, hey, pass auf, wenn du mit mir sprichst, kriegst du das. Ja, so, wenn du darauf Bock hast, dann cool. Wenn nicht, dann bist du hier falsch. Ja. Nur ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass wir so Filter brauchen, zumindest in der großen Berichterstattung sozusagen. Natürlich kann es Excel-Tabellen und WikiLeaks geben, ne? Also zum Beispiel WikiLeaks ist ja bestimmt super spannend, aber ich habe da noch nie reingeguckt, aber es ist natürlich super spannend und da kann man ja ganz viel nachlesen, aber das macht mich ja traurig. Also wenn ich jetzt alles, ja, vielleicht ist das vielleicht auch ein blöder Gedanke, aber vielleicht will man ja auch so ein bisschen nicht alles wissen irgendwie.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich viel Wahres dran in der Idee des Selbstschutzes für sich, also um sich selber halt auch quasi abzugrenzen, weil du, ne, du kannst halt, ich glaube, das ist auch so ein Thema, was halt viele Leute irgendwie zu sehr sich ranlassen, ist halt, dass sie jedes Problem der Welt zu dem eigenen Problem machen. Ich glaube, was halt jetzt so für uns, jetzt hier in Deutschland speziell, ich glaube, was sich geändert hat jetzt, weil, dass es irgendwelche Probleme auf der ganzen Welt gab, permanent, ne, aber ich glaube, jetzt ist es einfach spürbar für einen selbst, eben weil der Krieg sehr nah ist, weil eben jetzt sowas wie die eigene Existenz auch irgendwie bedroht zu sein scheint, Wirtschaft geht kaputt.
Pandemie ist wahr, genau, was auch immer, Inflation
und so, ne, macht einem das Leben echt schwer. Und ich glaube, jetzt ist so eine Art Unsicherheit noch mal verstärkt da, wo man auf einmal merkt, so, hey, warte mal ganz kurz, das, was da passiert irgendwo auf der Welt, ist der eine Ballon, der jetzt vielleicht gerade da irgendwo rumschwirrt, inwiefern macht der mein Inflationsproblem nächste Woche größer? Teilweise Connections, die gar keinen Sinn ergeben, teilweise vielleicht aber schon. Und ich glaube einfach, dass jetzt einfach so ein bisschen die Alarmbereitschaft höher ist, so nach dem Motto, vor 10 Jahren konnte ich zurücklehnen und sagen, ja, in 10 Jahren wird mein Leben so aussehen, du kannst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dein Leben vorhersagen und wissen, wie es dir gehen wird, was du für ein Haus leben wirst und so weiter. Und jetzt ist diese Vorhersehbarkeit komplett kaputt, was für viele Menschen halt total schwierig ist zu handeln, emotional und einfach insgesamt. Und ich glaube, das ist so der Unterschied, wieso jetzt auf einmal auf der einen Seite man weiß, hey, warte mal, diese ganzen Informationen sind schlecht für mich, weil sie sind alle negativ aufgeladen, teilweise überspitzt, oft auch nicht wahr. Und jetzt muss ich damit irgendwie umgehen. Und du willst sie eigentlich zu deinem Problem machen, aber du weißt, warte mal ganz kurz, ich habe sie ignoriert vielleicht auch. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich merke, scheiße, jetzt geht's mir auch schlecht. Jetzt kann ich mir kein Essen mehr kaufen und bla bla bla, mein Lebensstandard ist weg. Und irgendwie finde ich das blöd. Also wer ist schuld? Das ist jetzt die Schuldfrage, was halt immer jetzt die anderen sind, wir wissen das alle. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht nochmal mein Erklärungsversuch für, warum ist es jetzt schlimmer, wenn irgendwo ein Sackreis umfällt und man sich eigentlich denkt so, wen sollte das jetzt gerade interessieren? Versus, also warum ist es jetzt schlimmer und es geht einem näher und vielleicht will man auch Informationen, will man irgendwie antworten, als versus vor 10 Jahren oder vor ein paar Jahren noch. Wo man sich gedacht hat, ach, interessiert mich das, ich lebe mein Leben, ich feiere Karneval, alles ist cool.
Ja, man würde wahrscheinlich in der Psychologie oder so würde man wahrscheinlich sagen, irgendwie, ne, wir sind vulnerabler oder so, ne? Also wir sind irgendwie einfach verletzlicher auf irgendeine verwundbarer irgendwie gerade so. Unser Immunsystem, unser psychologisches Immunsystem ist quasi geschwächt, unsere Resilienz ist geschwächt, wie auch immer man das nennen möchte. Genau, wir haben noch gar nicht über das Erdbeben gesprochen, das ist ja auch sowas zum Beispiel. Gerade viele von meinen Kolleginnen und Kollegen an der Gesamtschule zum Beispiel und viele von den Kids, die sind gerade nicht mit Karneval beschäftigt, sondern mit, okay, wie geht's meinen Verwandten, kriegen wir die Spenden darunter und so weiter und so fort. Ich wollte kurz den Punkt davor, gab es noch was, wo ich da was zu sagen wollte quasi. Nee, ist egal, auf jeden Fall, das fand ich ganz spannend. Ich habe da in meinem PEDA-EST-10er-Kurs mit zwei Jungs gesprochen, die relativ offen auch beide schon so gesagt haben, ey, ich gehe hier nach der 10 will ich hier gehen und ich will Geld verdienen und ich will das Geld zu meiner Family quasi in Syrien schicken, so. Die auch noch nicht so lange in Deutschland sind und die sind total cool, die sind nicht einfach, aber ich komme mit denen ganz gut klar und rede mit denen echt ganz gerne, weil es immer spannend ist, deren Ansichten zu haben. Weißt du, das ist der, wo ich am Anfang mit dir erzählt habe, der irgendwie dann irgendwann, also der am Anfang so meinte, sie riechen nach, weiß ich nicht mehr, irgendwas, was so weichlich quasi war und nach der Stunde so meinte, Herr Pelzer, Sie sind ein Löwe. So, keine Ahnung. So.
Mein Löwe, mein Bär. Okay.
Das sind so die Werte, die diese quasi so ein bisschen vertreten, die beiden. Also ein bisschen klischee-mäßig, aber irgendwie total cool. Und ja, die beiden meinten auch so dann, ja, bei dem einen ist irgendwie die Großtante gestorben, bei dem anderen die Cousine im Erdbeben und die meinten so, ach Herr Pelzer, wissen Sie was, das ist normal da, so, das gehört dazu, das Leben nimmt, das Leben gibt und so, keine Ahnung, ich mir denke, Wahnsinn, wie da einfach eine ganz, ganz andere Vorstellung von Leben, Welt und keine Ahnung was irgendwie existiert, als jetzt in meinem Kopf sozusagen, ne, aber eben weil wir anders sozialisiert wurden, weil wir das Leid eben dann nicht so gesehen haben und so weiter und so fort. Und wenn ich mir mal vorstelle, dass das unsere Gesellschaft ist, die dann quasi auf Probleme blickt und sagt, ja, das Leben gibt, das Leben nimmt und so, keine Ahnung, so, weil wir es einfach nicht anders kennen, weil wir wissen, okay, es ist alles so schlimm und es ist alles so wahnsinnig traurig, schlimm, keine Ahnung, dann ging es darum, dass der IS die ganzen Spenden, also dass die Verwandten von denen immer erzählen, dass der IS die ganzen Spenden quasi einsammelt, die nach Syrien gehen, so nach dem Motto, das kommt gar nicht bei denen an, in der Türkei ähnliche Sachen, die da irgendwie passieren, wo ich so, oh Gott, es ist alles so, nach diesem Gespräch denkt man so, es ist alles so schlimm, die Welt irgendwie, und da merkt man aber dann merke ich dann irgendwie dann doch, okay, gerade funktioniert mein Vulnerabilitätssystem so, ich kann irgendwie mit denen Anteil nehmen, ich kann mir das auch anhören, ich kann da offen für sein und das irgendwie spannend finden und auch dafür tun, dass es denen gut geht oder auch was spenden und so weiter und so fort. Aber es macht nicht mein Leben quasi kaputt. Und ich merke aber, dass das, glaube ich, ja, je nach Phase, in der man ist, eben einem schwerer fällt. Das war, glaube ich, das, worauf ich nur jetzt raus wollte. Und das, je nachdem, wie viel Scheiße du, glaube ich, gesehen hast, du halt eben auch damit anders quasi umgehst. Ob das jetzt positiv ist, will ich gar nicht beurteilen, aber es ist auf jeden Fall anders. So.
Ja, ich glaube halt, dass gerade wir und unsere Eltern, die für diesen Ort der Welt wahrscheinlich mit einer der entspanntesten, easiesten, stressfreiesten Dekaden irgendwie mitbekommen, absolut, die man so mitbekommen kann. Vielleicht kommt jetzt irgendwer um die Ecke, irgendein Theologe und sagt nein, oder so ein Historiker sagt nein, aber ne, bla bla.
Jesus sagt nein.
Irgendwas, ja, es gibt, also, ne. Ich fand's, letztens hat irgendwer gesagt, fand ich ganz schön, es gab so ein Jahr in der Menschheitsgeschichte der letzten 40 Jahre, wo es irgendwie keine Krise gab, so. Und das war wahrscheinlich eine Lüge. Es gab dieses, im Jahr gab es wahrscheinlich auch eine Krise, aber ich glaube halt einfach, dass, ich das sagen, so wie du gerade über die zwei Jungs berichtet hast, ne, für die ist das, wenn da was Tragisches passiert, irgendwie einkalkuliert zu einem gewissen Grad. Die gehen anders mit um. Eine härter nehmen, wenn man so möchte. Ich sag nicht, dass das gut ist, dass sie diese Erfahrung machen mussten.
Abgestumpft vielleicht auch, ne? Also je nachdem, wie man es beißen will.
So, aber ich sag auch nicht, dass es unbedingt gut ist, dass jeder diese Erfahrung machen sollte, in keinster Weise. Aber ich sag halt, ich glaube halt, dass unsere Eltern und wir einfach stärker davon betroffen sind, wenn sich etwas ändert zum Negativen. Und ich glaube, das ist jetzt meine Wahrnehmung einfach, dass ich einfach das irgendwie gerade gefühlt spüre, dass ich einfach merke, so, ich habe das Gefühl, die Leute sind entsetzt über jegliche Veränderung, entsetzt über die Tatsache, dass es einem selbst vielleicht auch mal schlechter gehen könnte. Und die sind nicht darauf vorbereitet, mental. Da fehlt einfach dieser Ken Löw. Und das ist auch kein Vorwurf, ne? Aber das, also aus der Beobachtung heraus. Und das macht mir wiederum Sorgen, weil ich mir denke, ja, weil wenn Leute Angst haben, reagieren sie schlecht und wählen vielleicht dann doch eine komische Partei, die dann auf einmal in Berlin wieder ganz viele Stimmen bekommt. Du denkst so, why? Und denkst so, warte mal, diesen Abstand im Geschichtsbuch vergesse ich nicht. Und das wiederum macht mich nervös, weißt du? Und das ist, also mich macht es nervös, dass ich weiß, dass andere sehr leicht nervös werden, wenn bestimmte Parameter kippen. Und das ist wiederum das, was mir wiederum Sorge macht, weil ich mir denke, man selbst kann sich, ich selber, ich kann mich kontrollieren. Ich kann einfach sagen, hey, ich gucke jetzt eben weniger Twitter oder ich mach halt Reality-Check und lass mir diese ganzen negativen Gedanken einfach mal kurz von mir weg. Ich schiebe sie einfach von mir weg. Und das funktioniert. Mal gut, mal schlecht. Aber können das alle um mich herum? Genauso gut. Fragezeichen. Und das ist meine Skepsis.
Absolut. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Und das ist auch wieder sowas, wo ich dann spannend finde, irgendwie in 5 Jahren mal auf den Podcast zu gucken und mal zu schauen, okay, was war das für eine Zeitspanne, die wir gerade hatten? Ne? Also, weil wir erleben es ja gerade so, die letzten 3, 4 Jahre sind so die Krisenjahre des Lebens, unseres Lebens, wie auch immer, so, ne, Pandemie, Krieg, was weiß ich nicht, was alles so, ne? Und wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass auch ältere Menschen das irgendwie entspannter sehen, weil die sagen, naja, Wirtschaftskrise und Finanzkrise und so gab es auch mal und das haben wir auch irgendwie durchgestanden und so, ne, und so weiter und so fort. Oder ob es wirklich was Besonderes ist oder ob es einfach wirklich eigentlich eine Krisenzeit wie immer sozusagen mal ist. Natürlich, das lässt sich einfach total schwer vergleichen. Die auch mal wieder vorbeigeht und im Endeffekt im Geschichtsbuch ist das dann so wie 11. September. Wir wissen alle, es war ganz schlimm, so die World Trade Center Nummer. Aber es ist halt jetzt einfach ein Teil der Geschichte sozusagen. Und ich glaube, dass man nicht mehr so super emotional bei der ganzen Sache ist, sondern man denkt so, ja, es ist halt wie die Kreuzzüge, so. Also, das sind Sachen, die sind katastrophal schlimm. Aber ich muss nicht weinen, wenn ich an diesen Tag denke, so. Und ich vermute, und jetzt ist die Frage, was passiert mit dieser Zeit, in der wir gerade sind? Was passiert mit diesem Konglomerat an Ukraine-Krieg, irgendwie Krisen, Pandemie, Inflationsball sozusagen? Ist das was, wo man später im Geschichtsbuch stehen hat? Das war eine besonders herausfordernde, schlimme Zeit, weil alles so aufeinander kam? Oder steht dann einfach nur der Krieg drin und die Inflation interessiert keinen mehr, die einfach immer so weitergegangen ist und irgendwie das dann normal wurde und irgendwie interessiert es keinen Menschen so irgendwie? Das finde ich noch irgendwie ganz interessant mal zu sehen irgendwann.
Ja, total. Spannend ist halt, und das ist, glaube ich, wieder so ein sehr individuelles Ding ist, man kann auf der einen Seite kann man die Position einnehmen.
Sagen, du willst wissen, wie der Bitcoin sich entwickelt. Ja, okay. Genau, aber
wird Dogecoin jemals to the moon gehen? Nee, aber spannend, ich glaube, das ist das, was halt viele Leute halt umtreibt, ist, in vielen dieser Fragen fühlst du dich ja machtlos. Du kannst nichts groß als Individuum tun. Und ich glaube, das ist das, was sich für viele auch blöd anfühlt. Ja, und dann kommt der Aufschrei, ne? Wo ist die Presse, wo sind die Politiker und so weiter. Weil man sitzt da und denkt sich so, ja, aber wenn wir alle so weitermachen, ist halt nicht geil. Und ich will das irgendwie auch nicht dem Zufall überlassen, aber ich kann auch nichts tun.
Da fand ich noch einen Punkt super spannend. Das passt so ein bisschen zu der Machtlosigkeit oder Ohnmacht. Ich hatte letztens einen Zahnarzttermin, vor einer Woche ungefähr. Da war ich auch ohnmächtig, der Quatsch.
Ich hab gefragt, was kommt jetzt?
Das ist so ein junger, relativ netter Zahnarzt, der mir immer ganz viel erklärt. Ich finde ihn immer ganz spannend, weil der mir halt immer sagt, ah, da ist das und so weiter und so fort. Und der war fast schon ein bisschen zu quatschig, dass er irgendwie über seine Mama ist Lehrerin und hat mir alles über Schule erzählt und die Jugendlichen heutzutage und so weiter und so fort. Ich hatte das Gefühl, ich habe mit einem 50-Jährigen gesprochen, aber ich glaube, der ist so alt wie wir. aber war halt nett, so. Und er hat den Punkt aufgemacht, das fand ich ganz, ganz spannend, sehr reflektiert, unsympathisch irgendwie, aus meiner Sicht, aber irgendwie auch ehrlich, dass er so meinte, ja, und diese Influencer, die zeigen ja auch irgendwie dann ihr Leben und so. Und ich bin mal Zahnarzt geworden, um zu sagen, dass ich hier irgendwie ein gutes Leben mir machen kann und die verdienen das 10-fache von mir. Und ich kann so viel arbeiten, wie ich will und es wird sich nichts ändern. Und da ist so viel Geld drin und ich bin Zahnarzt geworden. Ich tue was für die Gesellschaft sozusagen. Und was tut so ein Reiseblogger für die Gesellschaft? Der filmt sein eigenes Leben und das war's. So, wo ich so dachte, ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen komplexer, ist irgendwie interessant, aber ich verstehe, da fand ich das spannend, so diesen Blick aus irgendeiner Gesellschaft sozusagen gerade da drauf, jemand, der quasi das Ziel hat, ich werde Zahnarzt, damit ich sehr viel Geld verdiene, damit es mir irgendwie besser geht als anderen, so, ne, ich kann mein Haus mir leisten und so weiter und so fort. Und jetzt gucke ich auf andere und die können das irgendwie auch und die machen doch gar nichts für die Gesellschaft und das ist doch irgendwie nicht cool und ich finde die doch irgendwie blöd und keine Ahnung, fand ich irgendwie ganz interessant, weil das, finde ich, passt zu dem Stichwort machtlos von, naja, der ist jetzt halt Zahnarzt geworden, der kann es nicht mehr ändern. Der ist wahrscheinlich die nächsten 40, also klar kann er das ändern, aber von einem Zahnarztberuf wegzuwechseln ist wahrscheinlich, und sich dann zu verbessern, gehaltstechnik jetzt aus seiner Sicht, ist wahrscheinlich schon schwierig, außer er fängt an, Videos über Zahntechnik zu machen vielleicht. Dann zu denken, okay, die anderen haben es jetzt irgendwie immer besser und die anderen sind da und das von einem Zahnarzt so, ne? Und weil man ja immer denkt, das kommt irgendwie aus dem dunklen Osten, ne, die keine Ausländer kennen, die sagen immer, die fiesen Ausländer klauen unsere Jobs und man kennt immer diese Thematiken, so
die Angst vor dem Unbekannten
und so. Ja. Genau. Und jetzt quasi so zu hören von jemandem, der Zahnarzt ist, der ja eigentlich relativ gut wahrscheinlich Geld verdient. Ich habe keine Ahnung, was Zahnarzt verdient, aber ich vermute nicht schlecht. Und dass da, selbst da dann so diese Neid sozusagen, oder dieser Neid oder wie auch man das nennen möchte, ist diese Kritik, die ja zum Teil eben vielleicht auch berechtigt, weil ich habe dem einfach gesagt, naja gut, es ist immer, da habe ich kurz den Willi in mir gespürt. Das war dann so ein bisschen, dass ich dann auch nur, als ich dann keine Sonde mehr im Mund hatte, war es dann eher so, naja gut, es ist immer die Frage, wie viel Geld Unternehmen halt für Werbung ausgeben und das ganze Werbebudget, das halt früher in irgendwie Plakate und so weiter ging, geht es halt einfach in diese Menschen und da können die ja auch nichts so richtig für und das konnte auch keiner so richtig ahnen. Aber es ist ja immer die Frage, wie groß ist der Werbetopf und er finanziert sich ja nicht vom Werbetopf, sondern er verdient ja Geld an Krankenversicherungen oder ja. So, ne? Ist jetzt nicht die tollste Erklärung dafür, aber das, ich finde, dass dadurch ist diese Unfairness zumindest ein bisschen geschmälert, weil, naja, es ist halt einfach das Unternehmen X, das sagt, mir ist Werbung so viel wert und ob das jetzt halt in einen Fernsehspot geht oder halt in Influencer, ist halt krass, weil es jetzt in eine einzelne Person ging und früher ging es halt quasi in ein Unternehmen oder in eine Firma sozusagen. Aber ja, irgendwie fand ich das interessant, weil ich mir vorstellen könnte, dass eben dann auch in dieser Schicht sozusagen, Finanzschicht, Einkommensschicht, dann eben ähnliche Gedanken herrschen wie, wir immer den Leuten unterstellen, ne, mit Inflation, dass es Leuten gerade richtig schlecht geht und ne, und man verstehen kann, dass Menschen dann auf einmal sagen, okay, ey, mir geht's so schlecht, ich treffe jetzt auch mal unvernünftige Entscheidungen. Und dann hört man auf einmal so einen Zahnarzt quasi ähnliche Gedanken äußern, fand ich irgendwie neu, ja, für mich.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch das zeigt ganz schön, dass es quasi in allen Ebenen irgendwie das gleiche Leid gibt, ne? Diejenigen, die sagen, hey, ich kann mir gar kein Essen mehr kaufen, schreien und klagen genauso laut wie derjenige, der sagt, hey, ich kann mir kein Porsche mehr kaufen. Was soll die Scheiße? Oder warum kann ich mir kein Ferrari leisten? Der Influencer schon. Also egal, wie reich oder arm du bist, die einen haben das Recht dazu.
Zahnarzt genau, nicht. Sagen wir jetzt. Genau. Ja, sagen wir jetzt.
Zahnarzt vielleicht nicht unbedingt, aber du merkst halt auch, da ist eine Enttäuschung da. So. Aber ich dachte, so wie meine Eltern dachten, wenn ich diesen Schritt gehe und Zahnarzt werde, dann kann ich mir das erlauben und dann gehöre ich zu dieser, habe ich diesen Status und jetzt auf einmal wird dir alles weggerissen. Das ist kein Status mehr. Niemand ist jetzt für dich, dein Beruf ist komplett verpönt fast schon. Zahnarzt? Okay, wow. Das ist die Reaktion von Jen Zettler.
Der Vergleich des empfundenen Leides macht halt nie Sinn. Wie du sagst, ne, der eine würde ich jetzt sagen zu Recht, der andere nicht zu Recht. Aber es ist ja auch mal das, was wir im Lehrerzimmer, wo ich dich ja schon häufig von gesprochen habe, so der eine sagt, ich habe irgendwie Physik, Sport, ich finde es anstrengend, in der Halle zu sein. Der andere sagt, ich habe 10 Korrekturen zu Hause. So empfundenes Leid zu vergleichen macht wenig, also ist mal interessant, aber sich darauf zu messen, macht, glaube ich, einfach nur immer unglücklich, so.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist spannend, weil ich glaube, das ist auch, wie soll ich sagen, dass, der Zahnarzt, ich glaube, der repräsentiert auch viele, viele Menschen auf dieser Welt, zu gewissen, also gar nicht in Deutschland, aber viele Menschen, die vielleicht in China und Indien leben oder in anderen Ländern, die halt sagen, hey, ich will auch diese Sachen haben, also wir sind jetzt die Influencer in Europa vielleicht, denen es so gut geht. Ich glaube, viele Menschen, die in anderen Orten dieser Welt, die denken sich so, ich will auch so sein wie diese Influencer. Und das ist auch ein spannender Gedanke, weil warum auch nicht? Also wer hat das Recht zu sagen, nee, euch soll es nicht so gut gehen wie uns Influencer? Und ich glaube, das ist das, was man schnell vergisst, wenn es einem gut geht, dass man sich denkt, ja, ach, die anderen arbeiten härter, ach, ne? Was soll das schon heißen? Uns geht's ja gut, uns wird's immer gut gehen. Und ich glaube, jetzt merkst du, wow, irgendwie nicht so wirklich. Die ganzen coolen Jobs, die waren dann irgendwie weg. So, und man sitzt hier und denkt sich, oh, jetzt wird meine Fabrik auch geschlossen. Jetzt hier in Köln mit Ford. Aber meine Werke wird zugemacht und
oh, hat Chiara die Halle schlecht gebaut?
Nee, jetzt nicht alles, aber halt, teilweise Produktion geht halt weg. Ne? Und ich glaube, das ist das, was neu ist, diese Erfahrung. So. Du hast die ganze Zeit Glamour-Lifestyle und ich glaube, das hatten wir die ganze Zeit.
Jetzt sind wir Zahnarzt.
Ja, und jetzt bist du auf einmal so, jetzt guckst du rüber, denkst du so, guck mal, wieso ist Shanghai so glitzerig und die haben so schöne Häuser und so, warum, ne? Und ich glaube, diesen Shift, ich glaube, darauf kommst du nicht klar, weil du halt dieses Bild von Zahnarzt so sehr in deinem Kopf hattest. So. Und jetzt auf einmal ist Zahnarzt halt doch nicht so cool und die Influencer sind halt überall anders. Aber ich glaube, das ist einfach spannend. Ich glaube, das ist einfach
total
interessant, das zu beobachten, weil der Zahnarzt kann ja auch nicht so gut damit umgehen als Individuum. An dem nagt es halt auch, ne? Und ich glaube, diese Veränderung ist ist, wie sie ist.
Absolut. Obwohl es ihm objektiv von außen möglichst objektiv gut geht. So, ne? Also ja, wenn man sagt, was sind die Grundbedürfnisse und so weiter. Ne?
Ja, das ist ja spannend. Interessant.
Aber eine Sache interessiert mich noch, die jetzt kein klassisches Grundbedürfnis ist, aber natürlich doch irgendwie zu einem Grundbedürfnis geworden ist. Erzähl mir von deinem neuen PC.
Den habe ich ja in weiser Voraussicht gekauft. Wenn ja, jetzt ist das Spaß, was jetzt kommt, aber ich habe mir überlegt, ne, wenn demnächst halt dann irgendwie Krise ist weltweit, dann kannst du auch keine Apple-Geräte mehr kaufen, weil die kommen ja wieder. Habe ich jetzt schnell gesagt, aus dem Grund, das ist der einzige Grund. Nein, Quatsch. ich muss sagen, kurz, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen neuen PC gekauft. Relativ, sagen wir, leistungsstark, so. Nicht das Modell, was ich vielleicht wiederholen würde. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe jetzt, kennst du das, wenn du einfach im Nachhinein erst merkst, wie langsam etwas war?
Ja, so, wie du sag, erzähl nicht zu viel davon. Also,
wenn ich ein iPhone SE jetzt, also ein iPhone 5 oder so nehmen würde und damit rumschieben, würde ich halt merken, so, wow, ist das, ne, zu dem Zeitpunkt war es halt voll gut, es war praktisch, es funktioniert. Und den Moment hatte ich seit langem mal wieder bei einem Gerätewechsel, so, dass ich gemerkt habe, wow, das ist echt ein krasser Unterschied so im Alltag. Das sind so die kleinen Dinge. Wenn ich halt so Arbeitssachen mache, dann geht die einfach viel schneller. So, die Programme öffnet schneller, es reagiert alles einfach so instant, so wie man sich das vorstellen kann. Vorher habe ich immer so ein, zwei Sekunden vielleicht gewartet zwischendurch. Das gibt es jetzt alles nicht mehr. Also ich muss sagen, schon geil. Das ist richtig gut. Weil ich halt auch jeden Tag 8, 9, 10 Stunden dran sitze. So dann, ne? Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, braucht kein Mensch. Aber für die Leute, die halt damit arbeiten, Tag ein, Tag aus, ist wie, als würdest du sagen, ich bin Handwerker und ich hole mir eine geile Bohrmaschine. So, weil ich brauche die jeden Tag, ich baue jeden Tag ein Loch. Ja. Dann hol dir eine geile Bohrmaschine. So.
Ich baue jeden Tag ein Loch.
Oder Tausende, was weiß ich. Aber dann machst du halt, ne, holst dir auch gute Bohrmaschine und nicht irgendwie, machst du ja nicht mit der Hand. So, und daher, ich muss sagen, seit langem, wie gesagt, mal wieder so ein Moment von wow, cool, weil es wirklich ein Unterschied, wahrnehmbarer Unterschied ist tatsächlich.
Ja, ich bin gespannt, wenn wir das gleich hier den Podcast exportieren, was dann passiert. Bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, weil das Interessante ist ja, wir haben ja davor noch kurz drüber gesprochen, weil ich ja feststelle, dass mein Laptop langsam auch so ein bisschen Schwierigkeiten mal macht bei bestimmten Programmen. Und da haben wir beide noch drüber gesagt, naja, bei alles, was wir so sehen an diesen Tests, es lohnt sich wirklich immer nur, wenn es irgendwie um Video-Hard-Video-Bearbeitung geht und so. Und diese Everyday-Sachen, das ist kaum verbessert sozusagen. Ne? Dagegen stand immer so die Leute, die immer dann sagen, okay, es war ein Quantensprung vom Intel-Chip zum Silicon-Chip und so weiter und so fort. Und ich habe einfach noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Und ich bin so gespannt, das dann mal irgendwann bei dir vielleicht mal zu sehen oder irgendwie mal weil man immer es ja nur liest und dann ist immer die Frage, ne, und diese von Apple selbst hergestellten Grafiken sind ja wirklich zum Kotzen, dass man immer denkt, ah, okay, jeder Balken ist einfach doppelt so hoch wie der andere und es macht einfach alles keinen Sinn, weil keine Skalierung dabei ist. Aber was halt immer vermittelt wird und was auch die Rezensionen ja quasi sagen, so, es ist einfach völliger Wahnsinn und das ist so spannend, weil man sich das so schwer vorstellen kann, wenn man so denkt, so, es ist doch eigentlich alles schon ganz cool. Was kann wirklich so krass viel krasser sein, dass es auch dich begeistert, weil du bist ja jetzt jemand, der nicht so schnell zu begeistern sozusagen, bei sowas ist ja auch sagen würde, ja, ist halt cool, ist halt irgendwie schneller, so, ist halt irgendwie nett, so, aber dass auch dann du sagst, okay, das ist schon irgendwie krass, was da passiert ist, finde ich schon interessant.
Es sind so diese Mikrointeraktionen, es sind wirklich so diese kleinen Sachen, wenn du einfach weißt, dass wenn du, also ich, sagen wir, ich habe so 10-12 Programme, die ich nutze, die Hälfte davon im Browser, die Hälfte davon nicht im Browser. Und ich brauche die Programme nicht ständig. Ich bin so ein Mensch, wenn ich sie nicht brauche, mache ich sie zu. So. Wenn ich die aber dann spontan wieder brauche, dann dauert es halt einfach ein paar Sekunden weniger, um sie zu öffnen, um halt den Zugang. Das heißt, wenn ich das mal hochrechne, wenn ich am Tag einfach nur eine Minute Zeit erspartes habe, mehr ist es wahrscheinlich auch nicht. Jetzt, wenn es nur um diese Mikrointeraktion geht, vielleicht ist es auch weniger als eine Minute, ich weiß es nicht, dann ist es halt wahrnehmbar auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass man sagt, wow, damit sparst du so viel Zeit, bla bla bla. Aber du hast nicht diese Momente, wo du einfach so schnaufen musst, weil du denkst, boah, jetzt muss ich mal 3 Sekunden warten, bis das Programm geöffnet ist. Ne, es geht einfach nicht mehr. Zack, bumm, da, instant, next. So.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass dadurch die Interaktion einfach wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Das ist so wie mit einem zweiten Bildschirm. Theoretisch braucht es so gut wie keinen. Ja, ne? Also braucht man das nicht zwingend. Man kann auch immer Fenster hin und her schieben, aber es ist einfach Pain. So, ne? Und genau, ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine coole neue Sache ist. Ich bin mal gespannt, was
was aber der richtige Test kommt dann gleich, wenn wir exportieren.
Ja.
Magst du noch erzählen von der Dingsfahrt?
Ja. Ach, von der SV-Fahrt. Ja, das war richtig cool. Habe ich dir da schon irgendwie zumindest kurz berichtet? Ich weiß gar nicht.
Mm-mm. Hast du gesagt, dass du auf Fahrt bist und dass du kaum Zeit hast für dich?
Ja, genau. Also wir haben jetzt seit Jahren mal wieder eine SV-Fahrt gemacht, weil unsere Schülervertretung ist wahnsinnig cool und stabil und engagiert und super gerade. Was soll ich sagen? Das klingt sau unsympathisch. Es klingt sau unsympathisch, aber es hört eh keiner mehr zu. Ich bin da wahnsinnig stolz drauf, weil ich glaube, auch zu gewisser Teil dafür gesorgt zu haben, dass es so gut läuft, sozusagen. Also, das klingt ganz blöd, aber seitdem ich in der Schule bin, bin ich ja auch so ein bisschen in der SV wieder dabei und so. Und das sind mehrere Faktoren. Das ist nicht nur, weil ich jetzt auf einmal da bin, sondern es ist, da sind total tolle Schülerinnen und Schüler gerade drin, die halt super stark sind und super tolle Sachen machen und so weiter und so fort. Aber ich investiere halt auch echt viel Zeit da rein, so, ne? Und das merkt man. Und ich glaube, das ist halt total schön zu sehen, was das für Früchte trägt, wenn man da Bock drauf hat und wenn man einfach als Team gut zusammenarbeitet, ne? Das fängt an mit, dass wir diesen Slack-Kram damals gemacht haben und so, ne? Und dadurch immer viel mehr Austausch haben. Wenn du an unsere Zeiten SV damals denkst, wir haben uns einmal die Woche getroffen und dann war es so, ja, was geht so, ciao und keine Ahnung. Da war halt irgendwie kaum was gehen konnte. Und jetzt, wir sind halt super produktiv und das ist super cool, weil ich das auch eben als Team sehe und wir tauschen super aus und ne, wenn es irgendwie mal darum geht, dass jemand eine E-Mail schreiben muss, dann schickt man die vorher in Slack rein und man liest mal gegen und jeder liest mal gegen und man schickt sich gegenseitig in CC und es ist einfach super produktiv und super cool, wie ich finde. Und dadurch kamen wir dann eben auf die Idee, nochmal zu sagen, okay, lass uns mal irgendwie irgendwo hinfahren und das war jetzt nicht besonders weit, weil dann kam Wüste und meinte, hey, ich arbeite doch da für diesen Bund und so, keine Ahnung, die geben voll viel Geld dazu und so weiter. Ja. Und dann sind wir auf Medesberg gefahren für 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag. Und es hat 40 Euro pro Person quasi gekostet, aber wir haben es so hingekriegt, dass quasi 20 Euro aus der SV-Kasse kommen und 20 Euro vom Förderverein. Das heißt, die mussten quasi nichts dazu zahlen. Das war total cool. Und das war ja quasi so ein gebuchtes Seminar. Ich glaube, am Anfang waren wir alle erst mal so auf dem Schirm, eigentlich wollen wir uns eine gute Zeit machen und wollen eigentlich eine Spaßfahrt haben. Wir wollen einfach mal ein bisschen uns eine gute Zeit machen.
Ja.
Dann haben wir relativ schnell festgestellt, warte mal, es ist aber eher so ein Seminarcharakter und wir kriegen so eine Agenda, was der mit uns machen will und so weiter und so fort. War aber auch cool, weil wir hatten genug zu tun. Karneval stand an, irgendwie hier Schulrassismus-Projekttag steht an, die Qualitätsanalyse kommt und so. Alles Punkte, wo wir sagen, okay, wir haben einige To-Dos, die können wir gut mit jemandem extern bearbeiten. Und abends haben wir uns eine gute Zeit gemacht, machen wir uns eine gute Zeit. Problem war, dieser Typ war super schwierig. Und ich musste, in mir sind wieder alle Alarmglocken angegangen mit, was halte ich von Unternehmensberatung? Was halte ich von diesem ganzen Beratungsgedöns? Was erzählst du mir von Leuten, die extern dazukommen und dann irgendwie versuchen, Dinge zu erzählen? Was habe ich selber schon für Seminare erlebt in Uni oder auch in, weiß ich nicht, Fortbildung? Mhm. Ach, und wenn sich Leute schon so vorstellen, so mit Schema F und dann immer so sagen, so, hi, ich bin der, sucht euch, und dann 10 Minuten uns erzählt, dass doch das Du am praktischsten ist, weil was gar nicht geht, ist sie und dann den Vornamen, was aber dann auch irgendwie nicht geht, ist Du und Nachnamen und deswegen bitte das Du, aber wenn es nicht geht, dann auch gerne sie, aber dann bitte mit Nachname, weil Vornamen, so, also genauso.
Okay.
Und man denkt so, Bruder, du willst uns gerade einen total lockeren Eindruck vermitteln, weil es irgendwie studiert der Pädagoge und das Du findet irgendwie cool. Ist ja auch vollkommen fein, dann sag einfach, okay, wenn es nicht cool für euch cool ist, so Seminarkontext, wir machen das Du. Fein, so. Ende Gelände. Aber wenn man das dann versucht, auf so eine halb humoristische, lockere Art irgendwie dann so witzig darzustellen, dann will man ja im Zweifel, also wenn man das bewusst macht, will man ja vermitteln, okay, ich bin ein lockerer Typ. Was ja auch im Zweifel okay erstmal ist. Aber wenn dann der irgendwie nach 10 Minuten, also 5 Sätze später quasi dann so ein bisschen klar wird, okay, du willst hier so ein lockerer Typ sein, aber schreibst jetzt, und hast noch nicht einmal gefragt, was unsere Anliegen sind, sondern stellst deine Agenda vor und sagst dann auch im dritten Schritt so, ich schieb euch jetzt mal in diese Richtung hier, dann ist schon so,
wir sind nicht beim Curling,
Digga. Was bist du jetzt eigentlich? Genau. Wer ist der Wischer? Bist du der Wischer? Bin ich der Wischer? Ich weiß nicht. So, und ich habe halt relativ schnell gemerkt, weil wir mussten dann auch so Partnerinterviews machen zum Vorstellen, was auch okay, also mit sowas kann ich leben, ja. Mit sowas rechne ich, dass man da irgendwelche Vorstellungsspielchen hat. Das ist auch fein, so. Wenn das auf Schema F läuft, ist okay. Und ich hatte ihn, und dann musste ich ihn so ein bisschen vorstellen, hat mir ganz viel erzählt. Und irgendwie, dass er Musik macht, dass er Theater spielt, dass er hat schon von Anfang an gesagt, er liebt Planspiele, weil dann kann man der Böse sein und der irgendwie intrigiert und fiese Sachen macht, dann kann man sich so ausleben und so, keine Ahnung, bla bla bla. Und ich habe relativ schnell festgestellt, okay, ist einfach so ein Bühnenmensch, so ein Schauspieler, so ein Darsteller. Was ja auch okay ist, alles erstmal so in Ordnung, aber dann stehe ich auch dazu und verkauft sich nicht als was anderes. Ja, ja. Und das war halt quasi jemand, der selber die Bühne sucht, der sich selber gerne reden hört, der selber quasi gerne im Mittelpunkt steht, leitet ein Seminar, das aber dafür da ist, dass SV-Arbeit geleistet wird und dass SV Zeit bekommt zum Arbeiten. Und das war einfach ein harter Kontrast. Und das haben die Schülerinnen und Schüler von Anfang an festgestellt. Und das ist halt krass, weil du hast ja keine Deppen-SV da vor dir sitzen, die dann sagen, ah, oh, cool. Sondern die haben von Anfang an gemerkt, der Typ ist weird. Das funktioniert so ja, nicht mit ja, dem. Ja. Und dann hast du auch von Anfang an dem so ein bisschen gespiegelt. Und das war ganz geil, dass man dann so, dass man so eine Leute um sich rum hatte, die nicht so mega zahm und brav erzogen sind. Also sind die alle und können die auch sein. Aber die haben festgestellt, ey Leute, der verschwendet unsere Zeit hier. Ja, ja. Und das funktioniert so nicht. Deswegen sagen wir jetzt, es läuft so und so. Und das fand ich cool, weil wenn man so in Lehrerkontexten und solche Fortbildungen hat, dann ist es immer so, alle gucken sich an, nicken sich zu, stöhnen so, aber alle machen das mit. Ja, ja. Und die haben von Anfang an quasi sehr deutlich gemacht, nee, so läuft es hier nicht mit uns. Und das war ganz, ganz, ganz spannend, mal so zu sehen, wie jemand, weil das kennst du ja auch als Seminarleiter, du denkst ja schon so, okay, ich mach's hier seit 30 Jahren, es läuft immer gleich, ja, alles cool und so. Und dann merkst du so, oh, Kacke, die schwimmen gar nicht hier so mit, wie ich das irgendwie möchte. Und das war ganz spannend so zu sehen, weil er auch immer so geprotzt hat, so, ja, ich gehe nie vor 4 Uhr nachts ins Bett bei so SV-Abenden, weil wir spielen dann abends immer noch bis nachts in die Werwolf und keine Ahnung was und so weiter und so fort. Und es war klar, mit uns wird er das nicht tun, weil ihn keiner dabei haben will, so ungefähr. Und das war, aber trotzdem waren die so nett. Also, ja, ja. Die waren so, ach, tut uns leid, aber wir finden ihn scheiße, aber ja, ja. Und ja, Spoiler, er ist halt irgendwie immer so um 11 ins Bett gegangen oder so, weil er irgendwie nicht mehr so dabei war. Das hat mir auch ein bisschen leid, dass er nicht so richtig Teil davon war. Aber er hat sich auch einfach selbst verkackt, leider, von Anfang an. Ja, und am zweiten Tag haben wir, also er hat dann so ein bisschen rechtlichen Kram gemacht und Dinge gemacht, die auch fein waren. So, die sind halt nicht spannend, aber dass er uns eine Stunde lang erzählt, welche rechtlichen Grundlagen der SV so hat und so, das gehört, finde ich, dazu. Das ist auch interessant. Also ja, ich finde das cool, dass er es gemacht hat, auch wenn ich verstehe, wenn die Schülerinnen und Schüler sagen, ja, lass mich damit in Ruhe. Ja, aber fand ich cool. Und ja, kurz gesagt, um es ein bisschen zusammenzufassen, es waren, glaube ich, 3 Stunden nette Impulse so. Und die anderen 15 Stunden waren halt Verschwendung, wenn er dabei gewesen wäre sozusagen. Aber dadurch, dass wir das Ruder an uns gerissen haben, war es halt dann irgendwie am zweiten Tag so, in kleinen Gruppen unsere Projekte bearbeiten. Mhm. Und es ging zum Beispiel um sowas wie, dass er dann so relativ schnell gesagt hat, ja, was ihr seid, ist ja keine SV sozusagen im Unterton, weil eine SV ist immer der Schülerrat, gewählt, bla, und hier sitzen ja, wie viele Leute von euch sind hier quasi gewählt? Ja, 3. Die anderen dürften eigentlich gar nicht hier sein. Hat er auf eine spaßige Art gesagt, weißt du, das war so sein Humor, dann zu sagen, hihihi, so. Aber die dachten sich so, Bruder, wir sitzen freiwillig hier, wir machen die ganze Zeit die ganzen Sachen freiwillig, das ist doch noch mal cooler, als wenn wir gewählt werden dafür eigentlich. Und er wollte eigentlich nur sagen, okay, der rechtliche Rahmen ist eigentlich so, also passt auf, ihr seid angreifbar, wenn jetzt euer Schulleiter sagen wollen würde, nee, das ist nicht gewählt vom Schülerrat, dann kann er euch ganz schnell kaputt machen, was eine interessante Info für mich wiederum sozusagen war. Aber für die quasi ankam wie, der findet uns nicht legit und der findet uns quasi scheiße. Und das hat er nicht gut genug verkauft bekommen, dass es funktioniert. Und also ja, einfach kein guter Kommunikator. Ja. Unterschiedliche Erwartungen an das Wochenende. Aber es hat nichts kaputt gemacht, weil wir es, wie gesagt, dann an uns gerissen haben und dann für uns quasi bearbeitet haben. Und er dann eher nur noch so ein bisschen Nebencharakter war, der halt so ein bisschen versucht hat, irgendwie Impulse zu geben, die auch vollkommen okay waren dann. Aber wenn wir ihm weiter das Ruder überlassen hätten, hätten wir echt viel Zeit verschwendet. Und deswegen war es ganz interessant. Und ich glaube, die SV hat da ganz viel von gelernt, weil man immer wieder in diese Kontexte ja gerät in seinem Leben, so in diesen komischen Fortbildungs-Beratungskontext irgendwie. Und man kriegt dann relativ schnell ja mittlerweile, wenn man das öfter gemacht hat, ein Gespür dafür, okay, ist das jetzt jemand, der mir was bringt?
Ja, ja.
Oder muss ich vielleicht von Anfang an gucken, wie kann ich diese Zeit überstehen, das Beste für mich rausholen und am besten noch, dass alle am Ende einigermaßen fein sind.
Ja.
Und um das zum Ende zu springen, also wir haben dann auch abends haben wir super nett irgendwie Fußball gezockt und es war total nett und einfach super schön. Das war übrigens da, wo wir damals mit Philo waren.
Ja, ich musste schmunzeln, ich kann mich daran erinnern. Als
wir die Gymnastikhalle, da genau, da haben wir Fußball gezockt in der gleichen Gymnastikhalle und so. Das waren voll die Flashbacks, das war richtig witzig. Und das habe ich dir, glaube ich, auch eine Sprachnachricht erzählt. Ich habe noch nie in meinem Leben so ehrliches, vernichtendes Feedback am Ende der Feedbackrunde von sowas gehört. Es war so witzig, weil auch da wieder so Lehrerinnen, Lehrer, Studenten, Studierende, alle
mit denen man das immer so gehabt hat, war dann immer so, alle gucken sich an, finden es richtig scheiße und sagen immer so, ja, das war doch alles eigentlich ganz nett und so weiter. Man hätte vielleicht da ein bisschen mehr drum machen können und so. Und da hat die SV einfach gesagt so, sorry. So, wir haben uns von Anfang an nicht wertgeschätzt gefühlt. So, wo man sagt, okay, richtig vernichtende Kritik. Dann so, ja, wir haben das Gefühl, du bist nicht auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir hätten das und das eigentlich nicht gebraucht, davon hätten wir mehr gebraucht und so. Und er war dann so, ja, okay, ja, kann ich verstehen. Ja, ich habe am zweiten Tag auch so einen Bruch gemerkt irgendwie und so weiter und so fort.
Wenn du die merkst, dann wach halt das am zweiten Tag.
Und ich, ja, und es ist einfach, also das war, das hat mich schon auf der einen Seite beeindruckt und gezeigt, okay, da sitzen gerade Menschen in dieser SV, die werden ihren Weg super gut gehen und die sind einfach super clever ja. und super fit. Und das sind genau die Leute, wo du und wir beide hier oft sagen, ey, das sind so, die braucht man einfach so und die werden einfach Dinge erreichen sozusagen. Mhm. Und gleichzeitig waren es aber total schöne soziale Zeit und die konnten auch sehr ehrlich sein und das war einfach total gut und wir sind, glaube ich, als SV total gut zusammengewachsen und unser höchstes Ziel war eigentlich, dass wir Aufgaben mehr auf verschiedene Schultern verteilen, weil sie sich halt gerade so, wie häufig das wahrscheinlich dann in Firmen auch ist, auf so 5, 6 Leute dann auf einmal verteilt und es sind aber so 14 andere dabei, die eigentlich auch gerne wollen würden, aber das Gefühl haben, wenn sie was machen, machen sie es im Zweifel falsch, weil so viel Macht konzentriert ist sozusagen ja. und so viel Kompetenz konzentriert ist. Und diese Fahrt hat quasi die Chance gegeben, das so ein bisschen aufzubrechen und die Knowledge zu verteilen und mehr Leute kompetent zu machen und mehr Leute in Verantwortung zu nehmen und mehr Leute Mut zuzusprechen und auch mehr zu connecten, weil so eine Achtklässlerin traut sich ja vielleicht nicht, einer Q2-Schülerin zu sagen, hey, ich kann voll gut designen, lass mich das doch einfach designen, so, ja, ne? Die sagt ja. dann, ja, okay, die wird das schon gut machen, so, ne? Und das war total schön, dass alle so mehr Wort bekommen haben und mehr Teil von allem wurden. Und das war irgendwie, was ich so cool daran fand, muss ich sagen. Aber letzter Punkt noch dazu. Dadurch, dass das eben so tolle, gute Leute waren, habe ich mir dann immer nur so vorgestellt, oh Gott, wie ist es denn, wenn du jetzt fährst mit Leuten, die halt auch mal scheiße sein können? Weil dieser Typ hat uns auch gefragt, so, wie ist es mit Alkohol am Abend? Und ich war so, ja, keine Ahnung. Habe ich mich nicht für interessiert, habe ich nicht abgefragt. Wird wahrscheinlich keiner trinken, ist ja kein Mensch. Und dann war ich aber danach so, wait, das ist eigentlich komisch. Weil eigentlich ist das, glaube ich, immer Thema bei so Fahrten. Dann habe ich mich selbst unterfragt, bin ich ein schlechter Lehrer? Ich habe mir solche Sachen gar keine Gedanken gemacht.
Ich habe gar keinen gebracht, Leute.
Ja. Sorry. So, und ich war halt so durch nach diesem Wochenende, weil wir halt immer so dann bis 3 oder so wach waren. Und um 7 war ich halt dann wach und dann ging es weiter und wir waren die ganze Zeit am Arbeiten und am, aber auch socialize und so weiter. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie so Q2-Abschlussfahrt eine Woche lang mit Leuten, die halt dann auch irgendwie Sachen aus dem Hotel klauen und keine Ahnung was. Und du musst dann richtig, richtig on sein, du musst alles auf dem Schirm haben. So konnte ich einfach mitfloaten. Ich war einfach Teil des Teams und es war einfach cool. Ich war wie Schüler quasi eigentlich. Und das muss, glaube ich, sau anstrengend sein. Aber ich glaube, da muss man sich dann eben auch, das habe ich auch mit anderen Lehrern dann schon gesprochen, und die meinten auch so, ja, ganz ehrlich, du musst dir einfach Zeiten für dich nehmen. Mhm. Dann machen die halt ihre Stadtführung mit dem Externen und dann bist du einfach 3 Stunden im Hotel und chillst und kommst mal klar und machst dir Gedanken, was gerade die nächsten Phasen sind und so. Weil das hatte ich jetzt gar nicht. Und das war einfach als hätte man nicht geschlafen, 3 Tage am Stück hat man Dinge getan. Und das war spannend, toll, aber auch sehr anstrengend. Und ich bin gespannt, wie weitere Fahrten werden, wenn man dann auf einmal dann auch Bad Cop sein muss. So konnte ich immer Good Cop sein.
Du kannst es auch die Rollenverteilung halt so machen, dass du nie der Bad Cop sein musst, ne?
Ja, das ist meine Hoffnung, dass ich dann Leuten fahre, die halt dann ganz klar sich auch sehr wohl fühlen in der Bad Cop-Rolle. Obwohl ich ja manchmal ja auch merke, in mir steckt ja schon ein Bad Cop. Es wirkt immer so, als wäre ich so ein verweichlichter, irgendwie Wohlfühl-Flauschi-Lehrer. Aber zum Beispiel, wenn wir dann um 3 ins Bett gegangen sind, ich habe denen vorher noch gesagt, so, ich pass auf, die Türen schließen mega laut, geht mal jetzt leise in eure Zimmer. Mm. Und dann liege ich so im Bett und merke so, die sind dann noch so 10 Minuten, waren die irgendwie, dann hab noch so Türen gehört und ich war so, fuck, ich finde die schon mega laut. Da war ich schon so kurz davor rauszugehen und sagen, ey Leute, kommt schon, ich hab's gerade gesagt, so, ist nicht euer Ernst, so, ne? Also ich merke schon, dass das so in mir ist und dann nicht so dieses, ach, lass doch die jungen Leute mal und so, keine Ahnung. Obwohl man dazu sagen muss, das war wirklich eigentlich total harmlos. Da wäre ich schon quasi wieder überreagiert eigentlich, weil das sind einfach nur Türen gewesen. Mhm. Und da, die waren nur irgendwie noch kurz irgendwie Zähne putzen und mussten duschen aus dem Flur oder keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube, ich könnte das schon. Hätte da natürlich keinen Bock drauf, weil natürlich, wer will Konfrontation haben, aber ich glaube, es würde schon funktionieren. Aber es ist natürlich anstrengender. Und das Essen. Ich muss noch, das ist ein letzter Punkt. Shoutout an das Haus Venusberg. No Werbung, doch Werbung, was auch immer. Ungekennzeichnete Werbung. Die haben vorher so abgefragt, wie Leute so essen und so. Und wir waren, glaube ich, zu 9, die irgendwie gesagt haben, wir würden gerne vegan essen. Und es war mega geil. Und es war ja so wie so eine Art Jugendherberge-Seminarzentrum eigentlich. Aber das Essen war so wahnsinnig gut. Das hätte keiner so richtig erwartet. Und die haben sich voll Mühe gegeben. Und da gab es irgendwie Hafermilch am Morgen. Und so richtig süß und richtig toll, was ich in Hotels mit Chiara selten so gut erlebe, sozusagen. Das fand ich richtig cool. Also, dass sie sich so auf die Gruppen einstellen, sozusagen. Dass sie auch gesagt haben, ah, ihr seid die Gruppe, ja, okay, und so weiter und so fort. War einfach voll gut organisiert. Und da würde ich immer wieder hingehen. Ist richtig gut da.
Mega nice. Ja. Shoutout. Und Bash.
Shoutout.
Okay, krass. Yes. Und krass anstrengend.
Yes. Ja.
Ich hätte das nicht gepackt. ich hätte das, glaube ich, nach einem Tag schon komplett leer gemacht von den Batterien her. So. Deswegen.
Krass. Ja, ich glaube, es ging nur so, weil man Teil davon war. Hm. Weil man eben nicht dann außenstehend war, sondern weil man einfach Teil davon und einfach so dann mitgeblödelt hat und so. Dass ich nicht gesagt dachte, okay, ich muss jetzt hier die Rolle des Lehrers spielen, sondern ich bin einfach Teil davon. Ich glaube, das war das, was es so entspannt hat. So, wenn ich jetzt wusste, ich hätte die Rolle des Lehrers mehr spielen müssen, dann wäre es, glaube ich, anstrengender geworden.
Ja, und der Seminarmatch hat auch noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit auch mal aufgefangen, du kurz ein bisschen zurücklehnen. Ne?
Und das muss man ihm zugutehalten, der hat sich halt um die ganze Orga gekümmert. Ja, ja. Der hat die Zimmerverteilung gemacht. Ich musste nichts machen. So, wenn wir Wasser gebraucht haben, der hat Wasser bestellt und so. Also der hat sich um alles Organisatorische gekümmert. Das war halt super chillig. So, das muss man eben ihm auch zugutehalten. Ja, ja. Das habe ich ihm am Ende auch gefeedback positiv und so. Dass das halt alles
gut super Wasser gebracht,
chillig war. Ja. Dass er uns die Organisation halt so super einfach gemacht hat und so. Das war halt richtig gut.
Nice.
Yes. Dann lass uns mal einen Export üben.
Ja, dauert nur eine Sekunde.
Ich bin gespannt, wann der Podcast online ist. Wir haben jetzt genau 8 Uhr, genau 19:59. Also quasi das Gegenteil von genau 8 Uhr, sondern eine Minute vor 8. Und dann exportieren wir das Baby jetzt mal. Mal gucken, wann es dann online in euren Ohren ist.
Yes, sir.
Peace out.
Tschüssi.